Es ist tatsächlich so. Wenn man verliebt ist in den Standort, geht man Kompromisse ein, wo man zum Dritten sagen würde, geht diesen Kompromiss auf gar keinen Fall ein.
Dann hat er direkt seinen Job gekündigt, wo er sechsstellig verdient hat, weil er glaubte, das klappt jetzt endlich. Wenn ein Laden nicht funktioniert, ist das wirklich so krass, diese Konsequenz für Franchise-Nehmer. Du hast so viele Probleme im Laden, das zieht sich auf dein Privatleben. Was ich da schon mitbekommen habe, das ist wirklich krass.
Session. Nice up the dance. Mit dieser Line von, muss ich ablesen, General Smile und Papa Michigan. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und ihr wart so nett, und das feiere ich total, dass ihr diese Platte besorgt habt und sie mir geschenkt habt zu unserem 5-jährigen Jubiläum.
Genau.
Vielen, vielen Dank dafür. Zu der Platte habe ich wahrscheinlich, wenn dieser Podcast rauskommt, schon was in einer anderen Folge, nämlich in der Silvesterfolge, gesagt. Von daher, Cliffhanger vor oder zurück, wie auch immer, hört euch die Silvesterfolge an. Dort erfahrt ihr was zu dieser Platte. Ich freue mich total, dass ihr hier seid. Sascha, wir hatten ja schon mal, also heißen beide Sascha, ist jetzt sehr, sehr, sehr verwirrend, mit Sascha Pillmann-Bär. Wir hatten ja schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, und das ist bis heute noch die zweitmeist gehörteste Folge bei mir bei Unternehmer Jam Session.
Bin ich auch sehr erstaunt.
Nee, die ist aber auch, also ich kriege sehr, sehr gutes Feedback, weil sie inhaltlich extrem stark ist. Also auch ich selber habe so viel aus dieser Folge mitgenommen, und ich zitiere immer einen Satz aus dieser Folge, der so
gespannt
hängen geblieben ist bei mir. Also ich zitiere jetzt sinngemäß, wenn es um das Thema geht, Standortauswahl, sie nicht selber zu treffen, weil man emotional gebunden ist.
Ja, das ist,
und dann kann man nicht so gut verhandeln, als würde man für einen Dritten verhandeln. Ich finde das so naheliegend. Weil ich habe da mal reflektiert, als ich selber noch Standorte für mich selber gesucht habe oder später für meine eigenen Immergrüns gesucht habe oder mitgesucht habe. Es ist tatsächlich so. Ja. Wenn man verliebt ist in den Standort, geht man Kompromisse ein, wo man zum Dritten sagen würde, geht diesen Kompromiss auf gar keinen Fall ein. Verhandel mal härter.
Ja, das ist korrekt. Erstmal danke nochmal für die Einladung.
Gerne.
Ich habe das Thema selber ja auch gemerkt. Also ich bin ja selber mit meinem Neffen zusammen auch Mieter. In Stuttgart und Umgebung haben wir nochmal 3 Standorte gemacht. Und selbst bei meinem eigenen Mietvertrag hat irgendwann Sascha zu mir gesagt, pass auf, lass das mal bleiben, ich verhandle mal für dich weiter.
Im Gespräch habe ich gesagt, stopp, ich muss hier abbrechen. Jetzt sind wir genau bei dem Punkt, den wir immer sagen, wenn wir mit den Franchise-Partnern sind. Ich habe gesagt, so, du bist jetzt mal ruhig, jetzt übernehme ich wieder, weil genau da war die gleiche Situation.
Ja, das ist also einfach so, und das kannst du einfach nicht ausschalten. Du willst dann diesen Standort auch haben am Ende.
Absolut, ja.
Und nimmst halt mal so 2-3 Punkte in Kauf, die du einfach normalerweise verhandeln kannst und die wir auch üblicherweise immer verhandeln. Und da habe ich mich eben selbst entdeckt quasi in einer Stelle, dass ich dann gedacht habe, naja, komm, akzeptieren wir jetzt. Hauptsache, wir schließen das Ding jetzt mal ab. Und Sascha hat dann gesagt, nee, warte mal, lass uns das mal bitte hier final zu Ende besprechen.
Danach haben wir dann geschmunzelt. Genau. Also, weil wir uns danach natürlich auch drüber da und mussten da selber sehr schmunzeln drüber, was da passiert ist.
Weil stellt ihr auch fest, um nochmal kurz bei dem Thema zu bleiben, wie gesagt, ich habe ja selber lange, auch vor der Immergrünzeit, für ein eigenes Gastrokonzept, was ich in die Welt bringen wollte, nach Standorten gesucht, über ein Jahr lang, weiß ich gar nicht, wie viele Flächen ich mir angeguckt habe. Und ich habe zunehmend dann auch bei mir gemerkt, mit jeder Standortabsage oder da, wo es nicht geklappt hat, wurde die Frustration höher, und auch dann habe ich schon automatisch mehr Kompromisse zugelassen. Weil ich, also, irgendwann war ich diesen Modus, ich will jetzt einfach einen Standort haben.
Ja, genau, das ist genau Franchise-Denke, Franchise-Nehmer-Denke. Also unsere Denke ist es auf gar keinen Fall. Also wir haben einfach.
Ja, ist klar, ist nicht eure Denke, ist nur, ob ihr das auch beobachtet.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist so, ne? Also da gibt's richtig krasse Sachen. Also einer zum Beispiel, wir hatten nur ein Gespräch mit jemandem. Das war sehr positiv und sehr gut. Und dann hat er direkt seinen Job gekündigt, wo er sechsstellig verdient hat, weil er glaubte, das klappt jetzt endlich. Hat aber nicht geklappt, weil wir nur mit dem Verwalter gesprochen hatten und die Eigentümerseite selber gar kein Interesse hatte, eine Gastro mit Fettablufter in ihr Haus zu bringen. Ja, und dann wurde der Druck natürlich noch höher, ne? Also dann hat er mir wirklich jeden Schrott aus ImmoScout geschickt, den keiner wollte. Und ich musste den wirklich bremsen. Und dann hat es noch über ein Jahr gedauert, bis wir dann den richtigen Standort gefunden haben. Also der war schon, muss man sagen, auch bisschen an seiner Grenze, aber nach einem Jahr haben wir dann den richtigen Standort gefunden. Der hat dann aufgebaut, hat im ersten Jahr 1 Million gemacht. Da war er schon happy, und im Nachgang hat er zu mir gesagt, Sascha, danke, dass du mich da gebremst hast. Weil auch jetzt im Nachgang, ich habe neulich noch mit ihm telefoniert, da muss er jetzt in die Nachverhandlungen gehen. Und wir hatten damals die Indexierung komplett rausgenommen aus dem Vertrag und eine feste Staffel über die gesamte Laufzeit gemacht. Und da ist er auch im Nachgang jetzt super happy drüber, dass wir das gemacht haben. Weil dadurch den ganzen Index, der in der Zwischenzeit so krass gewachsen ist, hatte er das Problem eben nicht, mit, dass eben seine Miete so mitgewachsen ist. Ne? Aber da gibt es schon echt viele Storys. Man muss das bremsen und es ist auch gut, dass wir den Franchise-Nehmer im Kern nicht mitnehmen zu den Verhandlungen. Wir machen das alleine, ohne ihn. Aber unsere Philosophie von User ist halt grundsätzlich, dass wir so verhandeln, als würden wir unser Geld selbst investieren. Und das ist, glaube ich, etwas, was man sich genau vor Augen halten muss. Und wenn man so denkt und so arbeitet und so handelt, macht man keine bewussten Fehler. Ne? Klar können immer Dinge passieren oder dass ein Laden im Nachgang trotzdem nicht funktioniert aus irgendeinem Grunde. Aber wir machen das schon sehr sorgsam, so als wenn wir es für uns selber machen. Und das ist, glaube ich,
so da nicht drin. Und wir sagen auch ganz klar dann, ja, der Standort ist gut. Oder nein, wir können ihn machen, wenn der Punkt noch ausgemerzt wird. Wir sagen aber auch ganz oft, und das so ehrlich sind wir dann einfach, nein, das passt einfach nicht von dem Standort, von den wirtschaftlichen Zahlen. Wir würden diesen Standort definitiv nicht machen. Mhm. Und das ist immer das ganz offene und ehrliche zum Schutze, sage ich mal, der Marke und auch ganz klar zum Schutze des Franchise-Nehmers.
Und auch Egoismus, weil andere sagen ja, du kannst es doch nicht absagen, du verdienst doch dein Geld am Ende, auch wenn ihr einen Laden macht. Ja, aber es ist trotzdem Egoismus, weil wenn der Laden funktioniert, dann werde ich ein halbes Jahr oder Jahr später mit dem über seinen zweiten Standort sprechen und dann vielleicht über seinen dritten. Macht er einen Standort, der nicht läuft, dann siehst du den die nächsten 4 Jahre nicht mehr bei dem Thema Expansion, sondern nur noch, wie rette ich meine Haut, wie kriege ich da irgendwie meinen Laden hin, was kann ich nachverhandeln, wo kann ich Kosten minimieren und so weiter. Also wenn ein Laden nicht funktioniert, ist das wirklich so krass, diese Konsequenz für Franchise-Nehmer, weil du hast so viele Probleme im Laden, das zieht sich auf dein Privatleben. Was ich da schon mitbekommen habe, was aus einem nicht funktionierenden Laden auch passiert, auch privat, das ist wirklich krass irre. Und deswegen haben wir auch, finde ich, diese Verantwortung, alles richtig zu machen. Und klar, keiner kann dir eine Garantie geben, dass ein Laden funktioniert. Ne? Aber wenn du versuchst, wirklich alle Punkte auszubügeln und alles so zu verhandeln, dass es für den Laden perfekt ist, dass du vielleicht ein Sonderkündigungsrecht hast und diese ganzen Themen, die man eben da verhandeln kann. Und wir verhandeln natürlich auch mal mit dem Eigentümer dann nochmal nach, falls irgendwas nicht funktioniert. Aber im Kern muss das Ziel sein, dass du mit ruhigem Gewissen diesen Laden eröffnen kannst und weißt, eigentlich kann da nicht viel falsch laufen. Das muss das Ziel sein. Und na klar ist es Egoismus am Ende. Wir wollen ja Läden machen und unser Geld damit verdienen. Aber ich wachse ja viel einfacher, mit, wenn ich ein System habe, wo die ganzen Läden alle funktionieren. Ja.
Aber das ist ja genau der Punkt. Dieser Aktionismus von den Franchise-Partnern, wenn es mal länger dauert, etc. Da sage ich auch immer, kommt einfach mal ein bisschen zu euch. Ich war früher auch so, also wenn du meine Frau fragst, wie wir uns kennengelernt haben, du hast mich angestupst, ich bin wie ein Flummi durch die Gegend. Mittlerweile bin ich da recht ruhig, was das angeht. Und so nein, ich habe eine Philosophie, wenn ich morgens aufstehe, habe ich ein Nein. Das Schlimmste, was mir an dem Tag passieren kann, ist, dass ich abends mit dem Nein ins Bett gehe. Also habe ich keine negative Veränderung. Ich kann nur positiv den Tag verändern, wenn ich irgendwo ein Ja bekomme. Aber dazu muss ich dann einfach solche Sachen, die wir haben wollen, in dem Vertrag für Sicherheit, für den Franchise-Partner auch ansprechen. Und das muss ich einfach tun, weil sonst kriege ich nie ein Ja. Und das versuchen wir auch zu vermitteln an den Franchise-Partner, wenn die immer den Druck, ich muss aber jetzt den Laden, den richtigen Laden, dann hast du Spaß. Sonst kommen nämlich genau die Punkte, die Sascha gerade meinte. Und das ist auch ein Teil unserer Aufgabe, mit denen zu kommunizieren, die mal ein bisschen wieder runterzufahren, auch mal die privaten Probleme uns anzuhören etc. Dafür sind wir auch da. Das machen wir halt auch mit.
Wir gehen jetzt davon aus, dass alle, die diesen Podcast hören, auch wissen, was wir so machen.
Nee, genau da wollte ich mich gerade drauf hinaus. Sorry. Ich wollte noch einmal einen Cliffhanger zur letzten Folge bringen, weil du hattest es gerade gesagt, das war auch so ein Ding, wo ich mir nie Gedanken drüber gemacht habe, wo ich die Hand für ins Feuer legen würde, dass es 99% aller anderen eurer Kunden auch nicht tun, bis hin zu den Franchise-Gebern, das Thema Indexierung in Mietverträgen. Hatten wir auch sehr prominent drüber gesprochen. Also hört euch alle die erste Folge nochmal an. Wir verlinken es in den Shownotes. Aber Damit die Zuhörenden jetzt mal in den Flow kommen, würde ich vorschlagen, dass ihr euch dennoch mal, zumal Sascha, du, Nobbe, nicht dabei war in der ersten Folge, dass ihr euch noch mal ganz kurz vorstellt. Und ich würde mal damit anfangen mit einer Frage, die ich total cool finde. Die Frage habe ich von Dieter Lange mal gehört, nämlich zu beantworten, auf welche Frage seid ihr mit eurem Unternehmen die Antwort?
Auf die Frage gesunde, sichere Expansion, würde ich sagen.
Sehr gut.
Ja, weil wir sind ja nun mal ein externer Dienstleister, sage ich mal in Anführungsstrichen. Wir übernehmen für Franchise-Systeme. Im Kern ist es aktuell seit 10-11 Jahren im Kern Gastronomie. Also ich mache Expansion jetzt seit 25-26 Jahren, ursprünglich mal aus dem Fashion. Und seit 11 Jahren eigentlich nur Gastronomie. Wir übernehmen im Prinzip die gesamten Aufgaben, die quasi eine interne Expansionsabteilung übernehmen würde. Mhm. Ja. Gerade wenn Systeme vielleicht auch noch jünger sind und noch nicht ganz so viele Standorte haben, ist es häufig ein Thema, wie kommen wir an die richtigen Standorte. Und du kannst dir halt, ich sag mal, einen normalen Expansionsmanager, der schon irgendwie 10, 20 Jahre Erfahrung hat, kannst du dir als Vollzeitkraft selbst angestellt meistens kaum erlauben. Ja, so die Franchise-Systeme, die haben ja auch nicht... wer weiß, wie viele Investoren immer an der Hand die Gelder bereitstellen. Und so kannst du eben dann das Know-how von jemandem, der langjährig Erfahrung hat, also ich werde mal als Profi dann bezeichnet, das sage nie ich selber, also das heißt es so, ist es natürlich für so ein System wirklich ein Vorteil. Du hast jemanden, der die Standorte kennt, die Lagen kennt, die Mieten kennt, die Umsätze kennt, die Entwicklung eines Standorts kennt, ja, und der eben genau weiß, was du wie im Mietvertrag verhandeln muss am Ende des Tages. Ne? Und wir übernehmen ja wirklich das gesamte Feld. Das heißt, in dem Moment, wo der Franchise-Partner sich bei einem Franchise-System beworben hat und die sich einig sind und er eine Reservierungsvereinbarung oder Franchise-Vertrag unterzeichnet, dann kommen wir ins Spiel. Das heißt, wir nehmen den Franchise-Nehmer quasi an die Hand und besprechen mit ihm einfach, okay, was haben wir vor, was hast du vor, wir treffen uns bei ihm im Standort, wir laufen einmal gemeinsam den Standort ab, ne, damit wir verstehen, wie denkt er, damit er versteht, wie wir denken. Wir erläutern ihm so ein bisschen den Standort aus unserer Sicht, er erklärt uns den Standort aus seiner Sicht und so fügt man dann das ein bisschen zusammen, dass wir quasi das gemeinsame Ziel haben und genau gleich denken im Prinzip.
Genau eine Sprache sprechen, genau da möchten wir hin, dass er auch genau weiß, wie wir ticken, das ist wichtig.
Genau, und ich habe, glaube ich, 2015 habe ich mich selbstständig gemacht und nach ein paar Jahren habe ich irgendwann gedacht, so, ich brauche mal Unterstützung und ich wollte halt unbedingt jemanden finden für das Thema, der meine Sprache spricht, ne? Weil ich tick da wahrscheinlich im Bereich der Expansion ein bisschen anders als so manche andere, weil also mir persönlich ist es egal, ob ich jetzt in München in Top-Lager einen Laden mache oder in Wangen im Allgäu. Im Kern geht es darum, dass alle ihr Geld verdienen. Der Vermieter soll sein Geld verdienen, logisch. Der Franchise-Nehmer aber genauso, ja. Und am Ende des Tages geht es darum, dass du einen wirtschaftlich funktionierenden Standort hast. Und das ist egal, in welcher Stadt. Ich muss mich damit ja nicht rühmen, ne? Mhm. Sondern ich möchte einfach, dass es funktioniert. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, ich brauche jetzt jemanden. Und dann fiel mir natürlich mein bester Freund Sascha ein. Wir kennen uns aus dem Studium.
Seit 27 Jahren sind wir jetzt beste Freunde.
Genau, und er hat was ganz anderes gemacht, ne? Also, ja. Kannst du mir selber erzählen, was du...
Wir haben uns im Studium kennengelernt und war auch im Fashion-Bereich alles. Und ich bin aber dann abgedriftet irgendwann in die Versicherungsbranche.
Was habt ihr denn studiert?
Wir haben Textilbetriebswirtschaft studiert.
Ja.
In Nagold war eine sehr angenehme Zeit. Mehr sagen wir dazu
jetzt nicht. Nicht jetzt die Zeit gehen. Jetzt, dann können wir einen eigenen Podcast drüber
machen. Dann kannst du mehrere Podcasts drüber machen, aber egal.
Schöne Grüße an MC Shade an der Stelle. Ich komme ja aus Nagold.
Genau, also in der Hinsicht. Ja, ich bin dann in die Versicherungsbranche eben rüber gedriftet, habe da dann auch Betreuungen gehabt für Agenturen, habe neue Leute gesucht etc., habe dann Großagenturen betreut und solche Geschichten. Und war aber dann irgendwann vom Kopf her nicht mehr zufrieden damit. Und Sascha hat das ja mitgekriegt und dann kam er mit der Idee, ob wir nun mal zusammenarbeiten. Und kam dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, okay, aber dann sollte ich mir das Grundwissen wenigstens mal.
Ich habe ihn gefragt, kannst du dir vorstellen, um eine Ausbildung zu machen?
Und habe mich dann nochmal meinen Immobilienkaufmann gemacht mit IHK-Prüfung, mit allem, war sehr lustig. Also bei der schriftlichen Prüfung kam ich rein in den Saal und dann haben mich zwei angesprochen, ja, wo müssen wir denn hin und das und das? Und ich so, weiß ich auch nicht, ich schreibe heute auch eine Prüfung. Die haben mich zwar komisch angeguckt, aber war sehr lustig.
Der Seniorlehrer, ne?
Und das war halt einfach die Phase dann, wo er dann gesagt hat, nein, deine Verhandlungen, das machst du eh so. Da haben wir dann die Immobilien-Schablone, sag ich mal, auf mich draufgelegt. Und alles andere ist einfach über die Zeit gewachsen. Ich bin da dann jeden Tag 3-4 Städte angefahren. Er hat mir dann immer die weitesten Parkhäuser gesagt, wo ich park. Und dann bin ich da am Tag meine 20, 25 Kilometer durch die Städte gelaufen. Ja,
du musst so habe ich das gelernt. Und nicht absolut, nur die Fußgängerzone, sondern die gesamten Straßen, das Drumherum, wer ist wo. Du musst gucken, wo sind Schulen, wo sind die Menschen und so weiter. Und dann auch, welche Zielgruppe ist wo und so weiter. Und ich habe mir halt gesagt, verhandeln kann der. Also da gibt's eine schöne Story zu. Er musste für sein Versicherungsbüro, wollte er immer andere abwerben, aber ein bestimmtes Versicherungsbüro durften sie nicht reingehen, ja? Mhm. So, das heißt, er ist mit dem Zollstock außen vor die Tür gegangen und hat mit dem Zollstock da rumgemessen. Da kam der Typ raus und fragt, was machen Sie denn hier? Und er so, ja, ich wollte mal gucken, ob unser Logo auch hier dran passen.
Ja, weil in dem Moment, wo der dann gesagt hat, oh interessant, kommen Sie rein.
Dann durfte ich rein,
aber andere hatten da mal missgebaut und deswegen durften wir zu diesen nicht rein. Aber ich muss mir halt irgendwas einfallen lassen.
Und ich finde, wenn jemand das sowas macht, ne, und sich das traut, in Anführungsstrichen, ne, so, das heißt mit Menschen, das kriegt er hin und alles andere kann ich ihm zeigen. Ja? Also er hat während der Ausbildung ein Praktikum gemacht, dann bei mir und so weiter und hat im Prinzip von mir alles gelernt. Ich habe ihn gleich mit reingebracht und jetzt ist er seit ewigen Jahren jetzt dabei.
Seit wann genau? Seid ihr jetzt zusammen unterwegs?
Sechs Jahre jetzt. Ja, auf jeden Fall, alle sagen nur noch immer die Saschas, ne? Sascha und Sascha. Und das finde ich ganz witzig eigentlich, ne? Und das funktioniert gut. Wir sind vom Wohnort immer sehr weit auseinander.
Fast 500 Kilometer auseinander.
Ja, wohnen in Bayern und ich halt bei der Nähe Hannover und passt auch ganz gut.
Wir haben eine Geschichte bei uns definitiv. Wir sind ganz oft nicht einer Meinung. Das glaubt man eigentlich bei uns nicht, aber wir haben uns noch nie in den 27 Jahren gestritten. Wir haben eine Kommunikation untereinander, wo wir relativ schnell auf einen Nenner dann immer kommen und das machen. Und da sind unsere Frauen auch immer ein bisschen eifersüchtig drüber. Kann man ja im Podcast sagen, die hören sich das ja auch mal an. Schönen Gruß. Also.
Ja, aber es ist eine wichtige Fähigkeit.
Ja, das ist
gerade, wenn man zusammenarbeitet. Vor
allem als beste Freunde zusammenarbeiten, das ist dann auch immer so, weil manche fragen dann, wie funktioniert das? Und es funktioniert bei uns super. Wenn wir uns nicht sehen, telefonieren wir 10, 15 Mal am Tag über Gott und die Welt. Und wir können es aber auch, wenn wir am Wochenende telefonieren, können wir das Geschäft ausblenden und unterhalten uns nur über private Dinge. Das können wir auch. Also,
genau. Also auf jeden Fall, dadurch können wir sehr gut zusammenarbeiten und wir übernehmen also von den Systemen im Prinzip die gesamten, ich sag mal, Pflege des Franchise-Nehmers. Wir suchen die Immobilien. Wir sind ja selber kein Immobilienmakler. Das muss man nochmal klar kommunizieren, weil manche denken, wir sind die Makler. Nee, wir sind die Berater quasi. Wir nutzen auch mal Makler, wenn wir nicht selber die Kontakte haben zu Eigentümern. Und wir prüfen die Immobilien auf alle Themen, die da zu prüfen sind. Wir verhandeln die Immobilien, bis sie quasi bis zum Mietvertrag geht und bis am Ende der Mietvertrag quasi unterschriftsreif ist. Also wir übernehmen das komplette Thema, bis der Partner dann unterzeichnet hat, dann sind wir eigentlich in Anführungsstrichen raus, aber du hast natürlich im Nachgang immer mal Themen zwischen Franchise-Nehmer und Vermieter und dadurch, dass man vorher eben auch dieses Bindeglied war, übernimmt man da natürlich auch nochmal die Gespräche und die Verhandlungen, aber das ist im Prinzip unsere Aufgabe und wir haben mehrere Systeme meistens, zwischen 3 und 5 Franchise-Systeme, für die wir tätig sind und es hat da eben auch Vorteile, wir kriegen schon echt auch viele Flächen angeboten, weil wir halt unterschiedliche Systeme haben, unterschiedliche Zielstandorte haben, unterschiedliche Größen haben, so dass wir manchmal wirklich gefragt werden, hier, ich habe Standort X, habt ihr dafür ein System, ja, so, also es ist kein Nachteil, für mehrere Systeme zu arbeiten, sondern eher ein Vorteil, ne, man muss natürlich aufpassen, ich möchte jetzt nicht, dass wir 4 Systeme haben mit der gleichen Zielgruppe, gleiches Kernsortiment und die gleichen Standorte suchen, dann wäre es schon ein bisschen problematisch, aber darauf achten wir immer schon, dass das so ganz gut ausgewogen ist, ja.
Ist auch mit den mehreren Systemen, ist auch für einen selber, sag ich mal, weil du flexibler denken musst, ganz klar. nicht starr nur für das eine Konzept, sondern mehrere Philosophien auch vereinen muss, etc., ist sehr spannend. Manchmal ein bisschen stressig, aber es fühlt sich trotzdem nicht zwingend nach Arbeit.
Genau, also es ist wirklich, sehr viel Spaß richtig. Dabei. Das ist für uns wie ein Hobby quasi. Mhm. Ne?
So. Ja, wir nennen es aber Hobby mit Benefit. was haben wir auch mal gesagt, ja, wie uns einer gefragt hat, was macht ihr eigentlich? Ja, eigentlich sind wir Berufskraftfahrer mit beratender Tätigkeit, weil wir ja viel auf der Straße unterwegs sind, uns viele Städte, Standorte angucken müssen. Aber das ist einfach unser Leben. Punkt dafür. Ja. Da brennen wir für, da haben wir Spaß dran. Und wenn du dann irgendwann in den Laden reinkommst, in den neuen, der eröffnet ist und du stehst drin und sagst, okay, du weißt, wie der vorher ausgesehen hat, jetzt ist es das. Das ist auch nochmal so ein innerliches.
Aber deswegen dieses Thema Spaß und ja, so dran haben, das ist für uns extrem wichtig. Deswegen haben wir auch festgestellt, also wirklich, mach das auch nicht mehr. Ne? Ich arbeite nicht mehr für Systeme, wo das Menschliche nicht passt. Mhm. Also wenn du die ersten Gespräche führst, egal wie gut das Konzept ist, wenn die Chemie nicht passt, brauchst du nicht anfangen. Also ich habe das wirklich bei 2-3 Unternehmen, auch große Unternehmen, namhafte, tolle Konzepte, aber es macht einfach keinen Spaß. Das bringt nichts. Das bringt dem einen nichts und dem anderen nichts. Genauso, wenn du ein System bist, wo es nur um Wachstum geht. Hauptsache schnell einfach irgendwelche Läden hochziehen. Das hat keinen Sinn, weil es nicht nachhaltig ist und die Zusammenarbeit funktioniert nicht. Ne? Und da musst du auch gucken. Du hast manchmal Gründer, die sind super, aber dann haben die irgendwie einen Investor dahinter, der denen da wer weiß was für einen Druck macht. Es hat keinen Sinn. Also deswegen, und das machen wir dann auch nicht. Ne? Es hat
ist nicht mehr unser, ist definitiv nicht unsere Philosophie.
Das machen wir auch so nicht mehr. Nein. Und man merkt ja bei euch auch total die Leidenschaft, die dahinter ist. Ich glaube, deswegen funktioniert es auch zwischen uns so gut, weil wir da schon ähnlich ticken. Ja. Mir hat neulich, wo du das gesagt hast, ne, wir machen das eigentlich Hobby, ne, mit Benefit und so. Mir hat neulich jemand zu mir gesagt, ich dachte erst, das wäre ein Front, der meinte so wie du arbeitest, würden andere gerne Urlaub machen. Ich dachte erst, das war jetzt gemeint, hä, mache ich jetzt nicht oder arbeite ich nicht? Und ich dachte mir so, dann, als ich kurz drüber nachgedacht habe, ja genau, das ist total geil. Ja, das ist einfach total geil.
Ja, und ich finde auch, wenn man...
Ich brauche auch keinen Urlaub. Ne? Ich würde nicht sagen, oh, ich habe Zeit, mal Urlaub zu machen, weil für mich das so fließend ist. Ne, Dieter Lang ist das, glaube ich, der sagt immer, wer Urlaub braucht, der lebt falsch. Und das fühle ich total, weil bei mir ist das auch so. Ne? Ich bin dann in Berlin unterwegs, dann mache ich dann eine Podcast-Aufnahme, gehe abends auf ein Konzert, mache ein Beratungsgespräch und das ist alles so fließend einfach und das fühlt sich einfach nicht nach Arbeit an, nicht nach Alltag an, nicht nach Freizeit an. Es ist halt einfach
Leben. Aber das funktioniert halt auch nur, wenn du wirklich mit Partnern zusammenarbeitest und auch Spaß dran hast. Weil wenn dein Telefon klingelt und dein Name steht, auf den du schon keine Lust hast, ne, das bringt nichts. Ja. Ne, so. Und da gibt es schon auch so viele, gerade so jüngere Gründer, die können auch ziemlich nervig sein. Ne? Wenn das dann von der Chemie nicht passt und sie selbst total ungeduldig sind, weil sie einfach den Markt und den Lauf nicht kennen, dann kann es auch ziemlich anstrengend sein. Ne? Und ganz ehrlich, habe ich keine Lust zu, mache ich nicht. Ja?
Nee, das
wir wollen eine Expansion machen und wenn es darauf ankommt, dann sind wir schon richtig schnell. Ne? Also es gibt auch viele in der Expansion, die können mal viel reden, aber eben nicht abschließen. Und da würde ich sagen, das können wir schon auch gut. Ne? Also wir machen dann schon echt Druck, auch wenn es dann darum geht, schnell den Laden abzuschließen. Wir müssen natürlich immer gucken, so ein bisschen das Zusammenspiel, Thema Finanzierung. Ne? Also wenn die Finanzierung noch nicht 100% steht, wie kriegen wir das hin, dass wir vielleicht irgendwie noch ein Sonderkündigungsrecht reinkriegen, die so finanzierungsabhängig ist oder dass wir den Eigentümer noch ein bisschen hinhalten und er hat den Rücken frei, hält, pass auf, wir wollen das gerne machen, wir müssen aber noch mal 4 Wochen warten aufs Thema Finanzierung oder sowas, ne? Oder auf andere Themen. Dann kriegen wir das auch meistens ganz gut hin. Ja?
Das ist halt das Thema Kommunikation und das zieht sich bei uns einfach von vorne bis hinten durch, egal mit wem. Auch gerade mit den Eigentümern bei den Verhandlungen offen und ehrlich kommunizieren. Dann kriegst du auch Sachen hin. Dann natürlich sind welche dabei, die von vornherein sagen, nein, aber das ist halt auch kein Misserfolg, sondern ein offen und ehrliches Nein. Kann, glaube ich,
wann ist ja viel besser als
soll jeder akzeptieren, weil das ist einfach der Punkt, dass du sagen kannst, nein, ist auch wichtig.
Aber manchmal liegt es auch nicht an uns, ne? Also wir haben schon so viele Stories erlebt, dass du eigentlich gedacht hast, so, der Vertrag ist jetzt so sicher, ne? Also meine krasseste Story ist mal es war unten in Friedrichshafen.
Deine,
Mietvertrag 2-3 Mal verhandelt, 2-mal hingefahren, alles fertig mit dem Eigentümer hier und da. Und dann habe ich mir am Schluss nochmal einen Grundbuchauszug schicken lassen. Also kann ja viel erzählen, wem das Haus gehört.
Ja auch nicht jeder.
Und dann stand da drin eine Grunddienstbarkeit von 1890, dass in diesem Haus keine Wirtschaft geführt werden kann.
Und schon bist du tot.
Ja, konnte man nicht machen. Ne? Also wir haben dann mit dem Nachbarn, der diese Grunddienstbarkeit da drin hat, der hatte ein Hotel mit Gastronomie, gesprochen, ob wir eben da trotzdem anmieten können, ob er drauf war. Nö, wollte er nicht. Also in dem Moment konnten wir das nicht machen. Ne? So,
okay.
Also kommen völlig unerwartete Themen manchmal. Also deswegen sage ich immer, der Vertrag ist erst sicher, wenn er dann wirklich auch beidseitig unterzeichnet ist. Ne?
So, oder so, so sehr lustige Geschichten. So gerade, ja, sind ja für ein spezielles Konzept unterwegs, kann man ja sagen, Katzentempel. Da haben wir auch sehr viele Sachen erlebt. Schon im Vorfeld, sagen wir, wenn der Eigentümer sagt, ja, nein, tut mir leid, meine Tante hat eine Katzenallergie, deswegen kann ich den Laden nicht vermieten. Wo du dann da sitzt und denkst, ja, dann soll sie halt nicht hingehen. Ne? Aber oder du hast alles verhandelt bei einer, wie soll ich das jetzt ausdrücken, kirchlichen Institution. Und dann kommt dann ein neuer Chef mit hin, der dann sagt, ja, aber tut uns leid, wir können jetzt doch nicht an sie vermieten, obwohl wir schon den Mietvertrag durch haben, weil sie haben ja Tempel im Namen und das können wir ja mit unserer Kirche nicht. Und du hast da alles gemacht.
Krass,
und das sind da so Geschichten.
Der Name passte
dir. Da kriegst du dann Nein, wo du manchmal drüber nachdenkst und sagst, okay, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Und das sind dann einfach die Geschichten, die wir haben.
Und da müssen wir auch die Franchise-Nehmer manchmal schützen. Also wir hatten mal eine Franchise-Nehmerin, die hat so zwischen zwei Standorten gespannt. Ja, sagte ja, entweder da oder da. In einem Standort hatte er nur ein Gespräch.
Ich habe nur ein Gespräch gehabt.
Und dann ging das zwei, dreimal hin und her, aber es war noch nicht sicher. Ne?
Und dann rufe ich sie an und sage, du, der hat sie abgesagt, weil der sich doch nicht für Gastronomie, sondern lieber für Retail entschieden hat. Da sagt sie, ja, der ist jetzt dumm. Wir sind am letzten Wochenende umgezogen in die Stadt und haben dann 2-Jahres-Festvertrag gemacht. Das hat sie aber weder mir noch dem Franchise-Geber oder irgendjemandem gesagt.
Das mit dem Festvertrag hat er ja später erfahren, als er nämlich in dem anderen Standort, 2 Wochen später, den Hauptstandort
hat. Hatte ich einen super Laden.
Ja, du, wir sind zwar umgezogen, aber wir haben auch noch ein 2-Jahres-Festvertrag.
Ich komme da jetzt nicht raus. Ich sage, ey, warum redet ihr nicht vorher mit uns? Ja. Und deswegen, das ist auch das, wo wir mittlerweile definitiv immer sagen, redet mit uns über alles. Wir wissen nicht zu allem was, aber wir kennen auch den einen oder anderen, sage ich mal, mit dem man dann vielleicht mal reden könnte. Also, weil es wäre vermessen zu sagen, wir können das alles oder sonst was. Nein, es gibt viele Dinge, die weiß ich nicht, dann frage ich nach oder ich habe jemanden, der es weiß. Und so ehrlich muss man auch sein. Und das auch vermitteln, definitiv.
Hatten wir auch den gemeinsamen Fall, war eine super Fläche verhandelt und dann gab es einen Franchise-Nehmer und der Franchise-Nehmer hatte parallel ein Wettbüro. Und dann hat der Vermieter gesagt, können wir leider nicht an ihn vermieten, weil war das ein jüdischer Vermieter? Ja. Auf jeden Fall hatten die Probleme mit, weil er ein Wettbüro hat.
Ja, genau. Und das war irgendwie gegen deren Religion.
Genau. Also es kommen schon immer sehr, sehr witzige Sachen einfach raus, wo du sagst, oder du bist fertig mit dem Mietvertrag und dann hat irgendeiner vergessen, einen Investor von der großen Firma wirklich, der in England sitzt, mitzuteilen, dass er da lebende Tiere drin sind. Das ist wieder ein Weißbeet-Katzentempel. Und er war ein Katzenhasser. Ein Dreivierteljahr haben wir an dem Vertrag rum alles gemacht und dann sagt er nein. Und dann bist du raus, da kannst du auch nichts machen. Aber das ist dann einfach so.
Also wir erleben echt auf jeden Fall sehr, sehr viel. Ja. Und wir nehmen natürlich auch dem Franchise-Geber auch viele Themen dadurch ab. Ne? Also weil wir sind natürlich dann der Prellbock dazwischen, der Prellbock. Machen wir aber sehr, sehr gerne. Alles gut. Ja. Übernehmen mal die Kommunikation da. Und meistens mit den Franchise-Systemen. Also wir telefonieren eh ständig miteinander oder schreiben hin und her. Und gibt dann irgendwie alle 2 Wochen meistens irgendwie so Calls, gehen dann die Projekte miteinander durch, dass die immer up to date sind. Es gibt ja auch so Situationen, wenn jetzt ein Franchise-Nehmer sich unsicher ist beim Konzept oder so. Klar, wir nehmen dem auch viel von dieser Unsicherheit, aber am Ende des Tages ist es dann doch auch besser, wenn dann manchmal der Franchise-Geber wieder die Kommunikation übernimmt.
Das teilen wir dann auch mit.
Das also klären wir dann auf
untereinander.
Genau.
Aber das finde ich auch immer ein schwieriges Spannungsfeld. Das haben wir nämlich auch, weil wir sagen, ja, pass mal auf, du warst, also zu unserem Kunden, Franchise-Nehmer, du weißt, was du möchtest, wir helfen dir dabei, die Finanzierung zu bekommen. Da ist für uns in unserer Welt jetzt erstmal das Thema, ich habe mich für das Konzept entschieden, schon abgeschlossen. Eigentlich, wenn man es jetzt mal ganz hart betrachtet, aber wir sind auch zunehmend, und ich finde, es hat stark zugenommen, dass es ist ja generell so, dass Menschen irgendwie verunsichert sind und so, jetzt in den letzten, weiß ich, halben, dreiviertel Jahr, wie auch immer. Aber ich weiß nicht, merkt ihr das auch bei euren Kunden? Also wir merken das ganz stark, dass wir immer öfters in diese Rolle mit reingezogen werden, wo wir eigentlich gar nicht rein wollen. Da ist das wirklich jetzt ein gutes Konzept, ist das eine gute Idee für mich und so weiter. Es ist ja immer schwer zu sagen, ist das eine gute Idee? Ich kann das ja nur für mich betrachten. Ich weiß noch nicht, ob es für den anderen eine gute Idee ist. Ich kann immer nur, ich sage das mittlerweile auch, ich kann das nur für mich, ne? Und dann sage ich, ich würde es jetzt nicht machen. Das heißt nicht, dass das Konzept schlecht ist, sondern weil ich einfach keine Lust hätte, XY zu machen. Aber ich gehe da immer und frage, was ist denn jetzt deine Angst? Oder was hält dich denn jetzt davon, auf einmal abzusagen, ich bin mir, oder was führt dazu, dass du unsicher geworden bist? Mhm. Und versuche aber auch schnell wieder den Ball zum Franchise-Geber zu bringen, weil am Ende des Tages ist es ja seine Aufgabe, wenn man davon sprechen kann.
Ja, vor allem es ist auch seine Entscheidung, ob das der richtige Partner ist, ne? Also wir haben ja oft genug das Beispiel auch, dass das Konzept eigentlich sehr gut ist und überall gut funktioniert, der Standort eigentlich auch perfekt wäre, aber einfach die Betreiberqualität nicht gut genug ist oder dass der Partner nicht genug Einsatz zeigt oder irgendwas, dass ein Konzept nicht funktioniert, weil der Partner die Qualität nicht mitbringt. Und diese Partnerauswahl, finde ich, das ist extrem wichtig für ein Franchise-System. Also wenn wir irgendwo neu anfangen und lernen so die ersten Partner kennen, wissen wir sofort, wo es lang geht. Ne? Also ob die Auswahl gut ist oder nicht so gut ist. Also wir haben da auch schon manchmal, wir haben natürlich dann nochmal im Nachgang ganz andere Kommunikation mit den Partnern und kriegen natürlich noch viel mehr mit, wie derjenige wirklich so tickt und denkt und was für ein Typ ist. Gab es auch schon, dass wir dem Franchise-Partner oder dem Franchise-Geber gesagt haben, so, guck dir das nochmal an, überleg dir, ob das der richtige für dich ist. Weil du kannst den schönsten Laden machen mit dem tollsten Konzept, aber das funktioniert nicht, wenn du halt einen Partner hast.
Da geht es ja auch darum, eigentlich beide Seiten zu schützen, also sowohl den Franchise-Thema als auch den Franchise-Geber. Genau. Weil es gibt, ich meine, das wissen wir ja alle hier, die da am Tisch sitzen, der Worst Case ist ja, man geht eine Partnerschaft ein, die aus welchen Gründen auch immer nicht cool ist, das Trennen
ist immer schwierig.
Eine Katastrophe.
Das ist das Schlimmste.
Ja, das ist eine Katastrophe. Ja,
einfach. Das ist so. Und dann, so ehrlich sind wir auch, wir reden kein Konzept in irgendwas rein. Aber so sind wir einfach, dass wir unsere Gedankengänge immer grundsätzlich
zu 100%
zu jedem.
Also ich habe das oft genug gehabt, dass ich gesagt habe, ich würde das im Leben, würde ich den Laden nicht machen. Ne? So. Wenn aber alle der Meinung sind, nee, wir machen wir trotzdem, verhandeln wir es natürlich so bestmöglich. Ja. Aber ich sage das auch. Aber ich habe auch schon daneben gelegen. Also wir haben auch schon.
Absolut.
Also es gab schon mal Einkaufscenter in Hamburg, wo ich gesagt habe, ich würde das nicht machen. Da sagt der Geschäftsführer doch, wir machen das aber.
Ja.
Es war halt so, entweder wird es richtig gut laufen, war mein Gedanke, weil alle dahin marschieren, oder es ist kein Mensch da. Mhm. Es sind alle hinmarschiert. So, also es war richtig gut und richtig, das zu machen. Nur das war halt 50-50 Chance und das ist für mich schon zu riskant. Deswegen würde ich es selber halt nicht machen. Und dann sage ich es auch, ne? So.
Und also, gleichen Zug auch, dass wenn wir die Franchise-Nehmer kennen oder dann in dem Fall Interessenten oder und die sind so ganz neben der Spur, dann sagen wir das natürlich auch dem Franchise-Geber, weil da sind wir wieder bei der Persönlichkeit. Wir machen nur noch Konzepte, wo wir die Menschlichkeit haben und dann muss das auch so sein, dass man ganz offen und ehrlich drüber spricht und sagt, hey, da ist irgendwas, guckt vielleicht nochmal drüber. Na, also so ehrlich.
Ja. Das, genau, und das ist im Prinzip im Kern das, was wir machen und wir haben richtig Spaß dabei und am Ende des Tages, wir treten nicht als User-Expansionsberatung am Markt auf, ne, sondern wir arbeiten für unsere Franchise-Systeme im Namen und Auftrag auch des Franchise-Gebers, das heißt, wir arbeiten mit einer E-Mail-Adresse des Franchise-Gebers und mit einer Visitenkarte. Ja, also nach außen in der Kommunikation beim Eigentümer sind wir die Marke. Punkt. Das heißt, wir sitzen am Tisch nicht als User-Expansionsberatung, sondern in dem Fall zum Beispiel als Madame Croissant oder so. Mhm. Ne? Und weil eigentlich ist es für einen Eigentümer ja völlig wurscht, ob ich eine Gehaltsabrechnung kriege als Mitarbeiter oder eine Rechnung schreibe. Weil vom Arbeiten her, vom Gefühl her sind wir immer Teil des Teams. Und das ist unsere Kernphilosophie und das ist das, was, glaube ich, da draußen auch so gut funktioniert. Ja?
Bevor uns der Fauxpas wie im ersten Teil passiert, auch wenn ihr nicht nach außen als User auftretet, sagt doch nochmal, wofür steht denn jetzt User? Da haben wir im ersten Teil gar nicht drüber gesprochen.
Ja, das stimmt. Also User bedeutet eigentlich Just Safe, also Just Safe Expansion, weil wir eben sehr, sehr geradlinig und die Dinge machen, die, ich sag mal, relativ sicher sind, also wo wir alle ein gutes Gefühl haben. Wir verhandeln halt alle Punkte und haben dadurch ja eine, würde ich sagen, geordnete, systemische, sichere Expansion.
Das ist, und vor allen Dingen ehrlich, ganz offen und ehrliche Kommunikation. Punkt.
Genau.
Das sind wir, dafür stehen wir. Da kommen der ein oder andere vielleicht manchmal nicht mit klar, aber das ist dann nicht unser Problem, sondern das Problem auf der anderen Seite.
Es muss halt immer partnerschaftlich sein und manchmal lernst du das natürlich auch erst später kennen, dass manche nicht so partnerschaftlich sind. Also es gibt genug CEOs dieser Welt, die eben, keine Ahnung, nach außen hin wie ein Engel posten, aber am Ende sind es dann Teufel und sind eben nicht partnerschaftlich, denken nur an ihren eigenen Profit. Und das merkt man manchmal später erst, aber gut, mit den Unternehmen braucht man halt in Zukunft nicht mehr zusammenarbeiten. Ne? Aber solche Themen hat man dann auch. Aber wir versuchen das wirklich in unseren ersten Gesprächen schnell rauszufiltern, wie die Menschen ticken, mit denen wir da zusammenarbeiten sollen. Und zum Glück ist es so, dass wir es uns auch ein bisschen aussuchen können mittlerweile nach so vielen Jahren. Also wir haben schon einige Anfragen, die wir auch dann ablehnen. Aber wenn wir ein gutes Gefühl haben, so wenn das einfach passt, ne, ganz ehrlich, da haben wir auch schon auch ein bisschen Geld verzichtet, weil einfach wir ein gutes Gefühl haben, dass das ein Unternehmen ist, was Zukunft hat. Ne? Also wir haben auch mal ein System gehabt, wir haben angefangen, die wollten expandieren, auch auf der Straße. Die waren an S-Bahnhöfen, U-Bahnhöfen und wollten auf die Straße expandieren. Und nach einem Jahr, also wir hatten 2-Jahres-Vertrag mit denen, und nach einem Jahr haben die sich dann intern entschieden, nur U-Bahn und S-Bahnhöfe zu machen. Wo ich dann gesagt habe, so zu Sascha, ich sage ja ganz ehrlich,
die brauchen
U-Bahn und S-Bahn ne, für dieses Konzept. Da gibt's halt eine gewisse Anzahl X und dann war's das. Ne? Das heißt, wir haben uns hingesetzt, wir haben alle U-Bahnhöfe und S-Bahnhöfe in Deutschland, die wirklich gut waren, alle aufgezählt. Wir haben Fotos gemacht von allen Läden, die in Frage kommen, haben den Kontakt vom Eigentümer dazu gepackt, haben denen eine Liste erstellt mit allen Standorten, die für ihn möglich sind. Und du kannst bei der Uber, bei der Bahn oder so nicht ganz so viel verhandeln, sag ich mal. Also unser ganzes, die Themen, die wir halt im Center oder auf der Straße...
Die sind bei der Bahn halt beschränkt, weil die haben ganz feste Richtlinien.
Genau,
gleiche Stellschrauben kannst du ganz gut machen, aber den Rest kannst du nicht machen.
Da bin ich zu dem Eigentümer, zu unserem Partner hingegangen und habe gesagt, pass mal hier, das ist jetzt hier, das sind alle deine Standorte, die du machen kannst. Das sind die Eigentümer. Hier sind Fotos aller Flächen, die in diesem Bereich in Frage kommen, die du machen kannst. Wir könnten unseren Vertrag jetzt eigentlich beenden, weil du hast alles, was du brauchst. Ne?
Du brauchst uns doch nicht dafür bezahlen, weil das ist...
Genau, und weißt du was? Wenn du mal in 2, 3, 4, 5 Jahren dann expandieren möchtest auf die Straße, rufst du mich halt wieder an. So. Und er meinte dann zu mir, er hätte, das wäre das netteste Vertragsbeendigungsgespräch gewesen, was er je geführt hat. Aber
richtig witzig.
So. Und wir haben auch jetzt ab und zu noch Kontakt. Und wenn die irgendwann wieder expandieren, dann kommen sie. Und das ist mir viel lieber so als alles andere. Ja. Genau.
Ja. Was ich Franchise-Nehmern, wenn die dann irgendwie hin und her gerissen sind, welche Frage ich immer ganz gerne stelle, wenn sie auf einmal nicht mehr wissen, ja, soll ich jetzt das machen? Oder manchmal ist es ja so, je länger so ein Prozess dauert, manchmal sind ja Finanzierungsprozesse extrem lange oder bis ein Standort da ist oder beides zusammen, dann werden die ja immer unsicherer, weil sie na klar links und rechts immer hören, bist du bescheuert, dich selbstständig zu machen und dieses und jenes. Und dann ist man so in diesen Gesprächen und dann kommen vielleicht auch neue Franchise-Systeme, wo man denkt, ah, das könnte ich ja doch auch machen, ist das nicht besser und so. Und in diesen Gesprächen, und ich finde, eine ganz gute Frage ist immer, wenn die dann schwanken, die Frage zu stellen, würdest du das auch machen, wenn du weißt, du kriegst kein Geld dafür? Würdest du das dann auch machen?
Gute Frage.
Weil ich glaube, so betreibt ihr auch eure Tätigkeit.
Ja. Genau.
Ihr macht ganz viel, auch wenn ihr kein Geld dafür bekommt. Weil es einfach wie soll man sagen, in der spirituellen Welt würde man sagen, ihr geht den Weg aus Liebe, nicht für Liebe.
Ja,
das ist. Ihr macht es, weil ihr einfach wollt, dass Menschen geile oder Systeme geile Standorte bekommen und dass Standorte geile Mieter bekommen.
Also ich habe heute noch Kontakt mit so vielen Franchise-Nehmern, denen ich vor 10 Jahren eine Fläche besorgt habe. Ne? Selbst wenn die mal nicht funktioniert hat, ne? Weil es war immer eine gemeinsame Entscheidung. Man hat immer gemeinsam versucht, eben das Beste rauszuholen und auch im Nachgang eben die besten Lösungen zu finden. Und das ist, glaube ich, das, was am Ende Spaß macht. Logisch, wir müssen auch Kohle verdienen, um unsere Rechnung
zu machen. Aber das ist ja immer so ein bisschen missverständlich, dass man immer denkt, oder auch bei mir, ja, mir geht es überhaupt nicht ums Kohle. Natürlich. Das müssen wir auch immer Kohle verdienen. Nur ein Satz noch dazu, weil wenn du den anderen Weg denkst und sagst, ich mache das, wo ich die meiste Kohle verdienen kann. Es gibt immer ein Konzept, wo du mehr Kohle verdienen kannst. Dann kommst du aus dieser Spirale nicht raus. Also, ja. Dann kommt morgen System XY und sagt, hier, bei uns verdienst du aber 500.000 Euro. Aber dann bist du direkt immer wieder, wenn du immer nur drauf jumpst. Ich hatte mal einen Mitarbeiter, ich noch immer Grüne hatte, war mein Betriebsleiter, der hat, es hätte mir eigentlich gleich auffallen sollen, weiß ich nicht, in einem Jahr 5-mal den Job gewechselt und ist immer dahin gegangen, wo er 100 Euro mehr verdient hat.
Aber genau da ist ja der Punkt. Die Kernaussage ist, diese extra Meile, die du machst, die wir auch machen für alles, die machst du nie für Geld.
Eben, genau.
Und genau da ist der Punkt. Und das zieht sich ja egal durch was, durchs Leben, das ist, ob das Privatgeschäft geht oder sonstiges ist. Diese extra Meilen und was du alles besonders machst, das machst du grundsätzlich für Menschen und für dich und nie für Geld.
Aber das ist und ja, das ist, aber ich finde es ja genau total schlau. Also kann jeder machen, wie er möchte natürlich, aber schlau für mich auch selber. Ich frage mich hinterher immer, also aktuell immer, wenn ich irgendwas Neues mache oder so, stelle ich mir genau auch selber diese Frage, ne, würde ich das auch machen, wenn ich keine Kohle dafür kriege? Weil ich möchte selber in dem Modus sein, dass ich weiß, ich gehe dann auch die extra Meile dafür, weil nur dann bin ich auch gut.
Ja,
deswegen, und eigentlich sollte man doch auch für sich seine Welt so kreieren, dass man etwas tut, wo man immer bereit ist, die Extrameile zu gehen. Das muss ja nicht selbstständig sein, müssen nicht alle selbstständig sein. Kann ja auch ein geiler Job sein, kann ein geiles Hobby sein, kann eine Kombination sein. Ja. Aber für sich selber diesen Anspruch zu haben, ich möchte etwas tun, wo ich bereit bin, immer die Extrameile zu gehen, auch wenn ich kein Geld dafür kriege.
Und das machen wir zum Glück echt immer.
Ja.
Und meistens kriegen wir es auch gedankt und dann macht das auch Spaß. Und man muss halt immer das Ziel haben, die besten Ergebnisse erzielen. Und das fand ich so schön in deinem ersten Podcast, also den ersten Podcast, den ich bei dir gemacht habe, wie du mich da angekündigt hast. Das fand ich echt Weltklasse. Weil du gesagt hast, weil du hast erzählt, dass es so krass überraschende Ergebnisse oft gibt bei Mietverträgen, die du vorher noch nicht kanntest. Das fand ich so ein
Du hast ja gesehen, weil du ja die Finanzierung noch gemacht hast.
Das fand ich echt mega. Also,
das ist halt unser Ziel immer. Oder das, was ich ja vorhin meinte, wenn du es nicht versuchst, kannst du kein Ergebnis bekommen. Und wir versuchen es halt immer. Natürlich funktioniert es nicht immer. Aber allein der Versuch, keine Angst davor zu haben, und das ist für alles im Leben, du hab keine Angst davor. Scheitern gehört dazu. Und Scheitern ist das nicht. Es ist eher noch der Aufbau deiner Persönlichkeit, wenn du mal ein Nein bekommst oder irgendwas nicht funktioniert.
Und das habe ich auch mal gedacht, wenn du dann erzählst, was für Probleme es oft bei Finanzierungen gibt, ne? Oder wie die Banker so ticken. Ne? Und da ging es einmal um dieses Thema, dass es eigentlich so ein Gremium geben sollte von Menschen, die entscheiden sollten, ob das funktioniert oder nicht. Ne? Und dann, ich sehe ja manchmal, wenn ich zu Franchise-Systemen komme, die dann schon 5, 6, 8 Standorte haben, die es aber entweder selber gemacht haben oder mit einem internen Expansionsmenschen, der vielleicht nicht ganz so viel Erfahrung hat oder so, dass die Ergebnisse nicht gut waren oder dass die Verträge Schrott waren. Ne? So, und dann sage ich mir immer, ich bräuchte der Banker mal jemanden, der ihn vorher mal ein bisschen berät, ob diese Verträge, so wie der die Finanzierung sucht, eben abschließen möchte, ob das auch wirklich gut ist. Ne? So, ich glaube, da bräuchte man einfach viel mehr Know-how bei den Finanzierenden. Und das fällt mir halt auf, dass halt viele Franchise-Systeme, die halt der Meinung sind, sie können eben die Expansion selber machen. Ne? Also einen Laden anmieten kann doch jeder. Ne? Du glaubst nicht, was da für Themen in Mietverträgen sind. Ne? Oder stimmt der Mietzweck nicht? Ne? Oder die Leute kriegen den Laden, müssen schon Miete zahlen, bevor sie überhaupt anfangen können und so weiter. Und das ist teilweise killt die das ja schon, bevor es losgeht. Ne? Und das finde ich echt fahrlässig.
Da haben wir auch eine kleine Anekdote dazu, gerade so Foodcourt-Kosten. Du kennst das ja aus dem Center, Foodcourt-Kosten etc. Und alle fast jeder akzeptiert, ja klar, Foodcourt-Kosten bezahle ich schon vor der Eröffnung, klar. Ja.
Nebenkosten sagen die allgemein, ne? Nebenkosten ab Übergabe, so. Ne? Mietfreie Zeit, als keine Nebenkosten ab Übergabe, Haken dran.
Ich habe dann in der Verhandlung gesagt, warum sollte ich Foodcourt-Kosten bezahlen für etwas, was ich noch gar nicht nutze, bevor, weil das schon immer so ist, dann habe ich ihm nur gesagt, okay, ich bin so ein Mensch, der dann andere Beispiele bin. Ich habe gesagt, okay, du gehst heute zum Autohaus, liest dir heute ein Auto und da schreibst heute den Vertrag, du kriegst in 6 Monaten dein Auto. Der sagt dir aber, du musst aber am nächsten Monat bezahlen. Ja, bin ich bescheuert? Habe ich gesagt, das ist genau das Gleiche, was du mir gerade gesagt hast. Also, streichst du das raus?
Ja, hat noch nie einer das verhandelt.
Noch nie einer ist da drauf gekommen. Aber es ist doch Schwachsinn. Es ist doch, ich zahle doch da etwas. Und das sind halt Sachen, wir lesen uns halt wirklich alles durch. Auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Selbst bei Center-Geschichten, die ändern die ja auch.
Also wir haben zum Beispiel als Center-Verträge. Also kann man ruhig sagen, weil bei Westfield hinten in den Anlagen steht einmal drin, dass sie dir deine Fläche in eine vergleichbare oder eine andere Lage verlegen dürfen, wenn sie die Fläche halt brauchen, und bezahlen dir halt einen Anteil von deinen Investitionen.
Okay.
So, das heißt, du musst auch die Anlagen...
Das ist nicht an Bedingungen geknüpft, oder was?
Nein, wenn die Fläche brauchen, dürfen. Ja, wenn du es verhandelst, ist es natürlich an Bedingungen geknüpft, aber rein vom Vertrag her... Das sind
so Beispiele. Wirklich,
dürfen dich einfach auf eine andere Fläche verlegen. Punkt. So. Und dann verhandeln wir natürlich, dürfen das sofort, oder wir verhandeln das eben manchmal erst nach einem gewissen Zeitraum, oder dass du eben die Konsequenzen daraus anders verhandelst.
Und definitiv mehr.
Also genau. Einfach die Rahmenbedingungen verhandeln wir anders, dass sie eben für den Mieter dann besser sind. Ja. Punkt. Lassen wir das mal so stehen. Mhm. Aber ich will damit nur sagen, man muss das alles prüfen und verhandeln. Ne? Und deswegen ist alles andere fahrlässig, von Systemen, die Expansion den Franchise-Nehmern zu überlassen oder Menschen, die
das
davon
geht gar nicht.
Keine Ahnung haben. Sorry. Das
Weil es sind so viele Punkte, die wo viele sagen, ja, Miete, das. Ja, aber was noch alles an den Mietvertrag, an den allgemeinen Bedingungen, gerade bei speziellen Objekten etc., das Gesamtpaket, das muss stimmen. Mhm. Und das ist halt das, wo wir uns auf die Fahne schreiben, das machen wir. Und so ein Mietvertrag, wir haben schon so viele Mietverträge gelesen, deswegen ist aber trotzdem, man liest sich den Mietvertrag einmal von vorne bis hinten durch, jedes Wort, weil manchmal ist nur ein Wort, wie es anders geschrieben wird, die allgemeinen Bedingungen. Und du, ich weiß, letztens hat er mir einen Mietvertrag geschickt, den er geprüft hat, Gott sei Dank, war nämlich mit Anlagen 191 Seiten. Das machst du mal nicht so eben, aber da wird halt alles einfach mal eben durchgeguckt. Klar sind manche Punkte dabei, aber du hast gesagt Index, ja, wichtig, dann solche Sachen.
Der neueste Trend ist, ich pack das bei ChatGPT rein, der prüft das schon.
Ja, schön. Ist ja okay, aber ChatGPT hat nicht, sag ich mal, die Praxisbeispiele, die wir jetzt schon haben, wo du einfach viele Sachen, die wir verändert haben wollen, kommen ja aus der Praxis. Und wenn du dem Eigentümer das auch praxisnah erklärst, kommst du auch dahin. Und aber das ist das wieder mit offener und ehrlicher Kommunikation.
Also man muss wirklich aufpassen, dass man auch die Vertragsverhandlungen nicht nur per E-Mail hin und her.
Nein,
also auf gar keinen kommentieren, hinschicken, warten, dass was zurückkommt. Du musst an den Tisch mit den Eigentümern, musst ihm in die Augen schauen oder machst einen Call zumindest mal, wo du die einzelnen Punkte durchgehst und ihm erläuterst, warum du diese Änderung gerne möchtest oder was der Hintergrund ist. Und dann funktioniert auch relativ viel. Klar, der Vermieter hat auch seine 3-4 Punkte, wo er ganz klar sagt, nein, das ist bei uns Standard, da gehe ich auch nicht von weg. So, dann guckt man einfach, okay, wo kann man denn vielleicht in anderen Bereichen das ein bisschen abschwächen, dass es für den Mieter ein bisschen positiver wird. Ne? Ich hatte jetzt aktuellen Fall, habe ich auch angefangen, den Vertrag zu ändern, und nach 5-6 Seiten habe ich irgendwann gesagt, das hat keinen Sinn mehr hier, weil der Vertrag so schlecht ist. Also er war immer, wenn du einmal diese gesetzliche Regelung, das ist ja vieles auch gesetzlich geregelt, das war alles dann 2 Stufen schlechter für den Mieter. So, dann habe ich den zu Ende kommentiert, aber es war halt so viel. Dann habe ich einfach den gleichen Mietvertrag nochmal neu gemacht, quasi, ne? Und war genau so, wie der Vermieter es wollte, nur alles auf die gesetzliche Ebene zurückgebracht, ne? So, dass es für beide relativ neutral ist, sag ich mal. Und habe gesagt, es wäre sinnvoller, wir nehmen einen komplett neuen Mietvertrag, ne? So. Ja. Der Vertrag wird natürlich am Ende, immer kann jeder Partner den auch juristisch prüfen lassen, weil wir sind ja keine Juristen, wir prüfen den Vertrag nicht juristisch, ne? Natürlich weiß man nach einer gewissen Zeit schon, was da wie drinstehen muss und so, aber jeder Partner oder hat die Möglichkeit, den Vertrag dann nochmal von einem Fachanwalt für Mietvertragsrecht zu prüfen. Ja, muss er auch. Also wir dürfen es auch gar nicht juristisch.
Und,
ne?
Und was wir halt auch zurückkriegen, ist von den Eigentümern, gerade so spezielle Sachen wie Stadtwerke oder sonstiges, da hatten wir auch mal ein Gespräch vor Ort, was auch gut war. Wir kommen rein und er sagt, ja, 80% der Leute unterschreiben unsere Verträge, ohne dass was ist. Unsere erste Antwort, ja, da gehören wir auf jeden Fall zu den anderen 20. Und nach 4 Stunden haben wir das Gespräch dann abgebrochen, weil der keine Zeit mehr hatte, und haben das dann am nächsten Tag per Videocall noch mit. Und danach meint er, ganz ehrlich, das war jetzt ein ganz hartes Ding. Aber das hat mal Spaß gemacht. Das kriegen wir dann auch so als Feedback. Weil man muss einfach...
So, und wenn es am Ende irgendein Problem gibt oder es nicht funktioniert oder irgendwas, brauche ich mir ja keinen Vorwurf machen. Ne? Es ärgert uns extrem, für uns ist auch immer wichtig, dass es funktioniert, weil wir da einfach so mit Herzblut drin hängen. Aber wenn es dann nicht funktioniert, brauchst du dir selber keinen Vorwurf machen, dass du irgendwie was falsch gemacht hast. Ne? So, es gibt ja so viele tausende Gründe, warum etwas nicht funktionieren kann. Aber wir versuchen zumindest von unserer Seite für den Partner das Bestmögliche zu machen.
Und alles anzusprechen. Du kriegst nicht alles durch, aber es zumindest anzusprechen. Und
wir können ja auch alles super fahren, aber du kriegst die Finanzierung nicht hin. Gibt's ja auch.
Das soll vorkommen, Tobi. Nein, meistens bin ich's, der da nicht hinkriegt.
Nein, aber da steht und fällt wirklich alles dann wirklich mit unserer Philosophie, wie wir da dran gehen.
Und deswegen ist es auch, weißt du, ich höre das dann manchmal mittlerweile, du sag mal, so eine Standortanalyse kann ich dann nicht auf einfach mit KI machen, fertig, ne? So, das ist ein Riesenthema aktuell. Nach dem Motto, ja, ich analysiere den Standort über KI. Klar kriegst du da super, super viele Informationen, die dir helfen, aber am Ende des Tages ist es auch zusätzlich zu den ganzen Background-Informationen so ein Bauchgefühl. Du kannst da vor dieser Immobilie stehen, im ersten Moment denken, ja, ist schön, alles schön. So, und dann fallen dir einfach so viele Themen auf, die einfach zum Nachteil sind, dass du diese Immobilie nie mieten solltest. Ne? So, und das kann dir KI nicht sagen. Das musst du leben, das
musst du vor Ort sein.
Du musst den Laden besichtigen, du musst mit dem Vermieter verhandeln, weil genau diese Punkte, wir hatten das vorhin schon mal, wenn du jemanden magst, gibst du dem mehr. Und das ist das Gleiche in Vermietungsgesprächen. Wenn du einen guten Draht zum Vermieter oder Makler oder irgendwas hast, schaffst du einfach viel bessere Ergebnisse am Ende des Tages, als wenn da eine schlechte Stimmung ist.
Und unsere Verhandlung fängt bei der Besichtigung an. Ja. Und genau deswegen bei Erstbesichtigung, weil viele, wo wir bei dem Thema sind, Franchise-Partner, ja, ich gucke mir das schon mal an. Nein.
Lass es lieber.
Lass es.
Ist wahrscheinlich genau das Gleiche, wenn ich immer sage, wenn mir einer sagt, ja, ich spreche schon mal mit meiner Hausbank.
Ja,
nicht so, nein, bitte nicht, gar nicht, bitte, weil der will unterlagern, dann sind wir nicht schnell genug, dann sagst du ihm irgendwelche Informationen, die später nicht haltbar sind.
Ja, und du, bei Besichtigung ist schon so, du klärst während der Besichtigung viele Punkte, ne, so wie die Denkweise ist, oder wo deren Zielsetzung ist und so weiter. Also kriegst du so viel mit und kannst schon so viel lenken oder auch später sagen, ja, das hat man ja schon bei der Besichtigung besprochen, so ungefähr, ne. Also, das ist schon sehr wichtig und das verstehen Franchise-Partner manchmal nicht oder, die kommen dann einfach und sind gar nicht darauf vorbereitet, dass das eigentlich schon auch ihre Vorstellung ist beim Vermieter. Weißt du, das, weil denen ist ja auch wichtig, wer ist denn mein Mieter?
Ja, aber da kommen viele einfach, die sich wirklich nur laden hin und sind ganz komisch bei der Besichtigung, weil sie so euphorisiert sind. Aber eigentlich, dass ja schon das Bewerbungsgespräch beim Eigentümer ist, weil was dann manchmal nicht passt.
Das Franchise-System ist ja nicht der Mieter, sondern der Franchise-Nehmer ist der Mieter. Was für einen Vermieter ja gefühlt erstmal, oh, warte mal, da ist nicht die Mutter im Vertrag, sondern eine Neugründung, haben sie ja mal erstmal Panik. Das ist manchmal so die erste Frage, wer mietet denn an? So, dann musst du dann erstmal mit alles besprechen, welche Sicherheiten und so weiter, dass das auch ein gutes Paket für einen Vermieter ist, ne? Und klar, der erste Gedanke vom Vermietern ist immer, ja, die Mutter soll mithaften. Ja, aber wenn du als Franchise-System für alle deine Mietverträge mithaftest, dann kannst du auch ganz schnell ein Problem haben. Gibt's ja genug Beispiele für. Und das müssen wir immer rausbringen. Und diese erste Besichtigung ist quasi die erste Vorstellung des Franchise-Nehmers. Und wenn das nicht gut abläuft und vernünftig abläuft, dann ist der schon raus. Dann geht's gar nicht weiter, ne?
Und dann sind lieber wir die sie als erstes kennenlernen von dem Konzept, wir dann gleich da in die Verhandlung einsteigen und darauf dann alles aufsetzen. Wir machen halt immer unsere Bilder und Videos, die wir natürlich Franchise-Nehmer, Franchise-Geber beiden immer zeigen, machen eine Präsentation dann noch da für die und das läuft dann schon.
Genau. Also du siehst, wir lieben unseren Job.
Absolut, keine Frage. Und als ich dich ja in der ersten Folge auch so angepriesen habe, wie du ja gerade nochmal gesagt hast, mir ist neulich aufgefallen, als ich im Gespräch war mit, ich sag mal jetzt einem gemeinsamen Kunden, als ich die Zahlen durchgesprochen habe und dann auch die Mietvertragskonditionen da zugrunde gelegt habe, da habe ich ihm das so erklärt und auch aus meinem Modus raus, also es geht um Einkaufscenter und ich kenne ja auch viele Einkaufscenter, Flächen, Konditionen und so weiter und habe ihm so dargelegt, warum ich das jetzt so gut verhandelt finde und habe gemerkt, es kommt gar nicht so richtig bei ihm an. Und das ist mir auch eingefallen, kann ja auch gar nicht, weil er hat überhaupt keine Vergleichsmöglichkeit. Mhm. Und deswegen habe ich ihm dann gesagt, guck mal, ich habe damals Umsatzmiete 13% gezahlt, jetzt sind es nur 6,5%. Ja. Das ist doch total krass. Aber für ihn war das einfach, ja, das werden halt nur 6,5%, ist doch, ich weiß gar nicht, ob er sagt, ist doch gut, schlecht. Er sagt einfach, es werden 6,5% gesagt. Und ich war dann so euphorisch, hat dann irgendwann gesagt, das ist jetzt hier kein Werbevideo für Sascha und Sascha. Ich will dir damit nur sagen, es sind extrem gute Rahmenparameter. Ja. die du hast. Und ich habe mich dann so zurückerinnert gefühlt, genau auch an das Thema, als ich dann das erste Mal, und deswegen hatte ich ja dann, wie du gerade nochmal gesagt hast, diese Lobeshymne da, weil ich habe dann das erste Mal festgestellt, was alles möglich ist zu verhandeln, weil ich gehörte zu den 80%, die auch einfach einen Mietvertrag unterschrieben haben. Und da will ich jetzt keine Verantwortung zum Franchise-Geber rüberschieben, habe gedacht, okay, wenn der sagt, Mietvertrag passt, unterschreibe ich halt. Ich habe, bitte nicht nachmachen, keinen meiner Mietverträge gelesen. Und ich hatte 4 oder 5. Krass. Keinen einzigen gelesen. Ich hab mir die Konditionen und so weiter angeguckt. Und klar hätte ich mir das alles genauer durchlesen können, aber da wäre genau das Gleiche gewesen. Ich hätte mit diesen Informationen nichts anfangen können. Ich hätte nicht von mir aus gesagt, pass mal auf, da kann ich jetzt aber noch ein halbes Jahr mietfrei verhandeln. Oder Indexierung hätte ich wahrscheinlich irgendwie gelesen und gesagt, ja, okay, ist wahrscheinlich Standard irgendwie so. Gehe ich mal nicht dran. Das heißt einfach, eure Dienstleistung ist so wertvoll, aber ich glaube, sie wird gar nicht oft als so wertvoll wahrgenommen, weil einfach der Vergleich auch fehlt.
Ja. Aber gut, es ist, muss man aber auch sagen, ne, es gibt natürlich auch so Top-Flächen in Top-Lagen, wo du einfach weniger verhandeln kannst. Ne? So, wo du einfach dann 5 oder 6 oder 7 Mitbewerber hast, ne, wo du dann schon auch, da musst du das entscheiden. Ne? So, nur dann mache ich immer allen bewusst, wo die Risiken sind, wo ich sage, man kann es jetzt unterzeichnen so, aber die und die und die Risiken haben wir da. Wir können warten auf eine andere Fläche, die vielleicht dann nicht ganz so top ist, oder wir müssen ein bisschen Glück haben oder halt einen guten Vermieter haben. Aber es gibt das schon, da passt die Chemie 100% nicht, Lage, Laden ist top und so weiter. Da unterschreibt man den auch mal so, wie er dann ist. Ne? Dann sind die Verhandlungsergebnisse nicht ganz so gut. Das möchte ich auch ganz offen sagen. Das hängt auch ein bisschen immer davon ab, wie viel Mitbewerber hast du. Aber solange dem Franchise-Nehmer auch bewusst ist, was er da unterzeichnet oder wo eben die Risiken sind, ob man sich das zutraut, dann finde ich, ist es auch okay. Aber das meine ich, man versucht schon, das Bestmögliche rauszuholen. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeiten, klar, du hast schon natürlich einen Vorteil, wenn ich weiß, was 10 andere Nachbarn hier bezahlen oder auch im Einkaufscenter. Die sagen natürlich, ey, du hast aber schon mal 3 Flächen in der und der Stadt unterschrieben, haben aber die und die Indexierung. Also, interessiert mich aber nicht, was da ist. Wir sind jetzt hier. Und dann kannst du es trotzdem nachverhandeln. Ne? So. Und so ist es einfach. Und du kriegst auch schnell mit, wo der Fokus ist. Ne? Und wenn bei dem einen eben eher der Fokus auf 2,80 Euro mehr Miete ist, aber der Index ist verhandelbar, dann lasse ich halt die 2,80 Euro mehr Miete. Alles klar, kann ich mit leben, wenn die und die Konsequenz ist, weil er es vielleicht verkaufen will, aber kriegt dann eben den Index runter oder nochmal 4 Jahre indexfrei oder wir haben auch schon Standorte mit 18 Monaten mietfrei verhandelt. Ne? So, also es gibt alles Mögliche.
Vor allen Dingen, weil du auch gesagt hast, so spezielle Punkte. Wie viele verhandeln denn Instandhaltungskosten? Da geht fast gar keiner drauf. Ja. Und wenn du nur da eine jährliche Deckelung reinpackst, und du weißt selber, es gehen mal Sachen kaputt.
Und gerade beim älteren Objekt gibt ja manchmal so ältere Häuser.
Genau. Irre,
was du da
oder
kaputt machst. Ne?
Wer geht dann an die Verwaltungspauschale? Fast keiner. Wir gehen da drauf. Wir kriegen sie nicht immer durch.
Ja, ja.
Aber wenn da 4% stehen und wenn du nur auf 3% runterkommst von deiner Jahresmiete, 1%. Und so läppert sich das.
Rechnen das mal auf 10 Jahre wieder
auf. Ja, absolut. Und das sind eigentlich immer, wir haben oft auch diese 10-Jahres-Mietvertragsgeschichten. Wir rechnen das gar nicht für uns, weil wir es einfach für uns interessant finden, weil wir da auch Bock drauf haben. Aber gerade bei unseren Zusammenfassungen, die wir ja immer machen dann für den Franchise-Partner, die du ja auch kennst, stehen viele Punkte drin, aber auch nicht alle, die wir wirklich dann noch verhandelt haben.
Das sind so viele Kleinigkeiten. Das ist manchmal auch ein Thema, wenn wir für Franchise-Systeme arbeiten. Ne? Bei uns ist es so, dass man eben der Franchise-Geber bezahlt im Prinzip für die Betreuung, sag ich mal, eine monatliche Unkostenpauschale. Und am Ende kriegt man eine Provision in Anführungsstrichen in einer gewissen Höhe für den Abschluss dann am Ende. Ne?
Also das wird
nicht Makler, sondern eben Beratung. Und früher war das immer so, dass sie gesagt haben, oh ja, hier Makler, ich habe ja da noch einen Makler und euch als Makler so. Und mittlerweile sehen auch viele Franchise-Systeme, sagen, das ist halt ein Investment. Ja, Punkt. Also das Geld ist einfach eine Investition, die man aber super, super, super leicht gegenrechnen kann. Ne? So, und jetzt mal angenommen, irgendeine blöde Zahl auf 10 Jahre, 10.000 Euro, macht dann 80 Euro auf den Monat aus. Ne? Also der Franchise-Nehmer oder auch Geber würden über 100 Euro mehr Miete plus oder minus.
Das ist denen egal.
Gar nicht drüber nachdenken. Mhm. Weißt du, aber so eine pauschale Zahl, so irgendwas von 10.000 Euro ist dann, oh, so viel Geld. Aber so weit denken.
Aber wenn du das nicht umlegst, was 500 Euro mehr Miete, ja, ist egal. Aber 80 Euro auf die Laufzeit, für das, was man noch zusätzlich rausholt.
Ne? Also, ja, absolut.
Man muss das wirklich als Investment betrachten in die Qualität seines Standorts und in die gesamten Rahmenbedingungen und den Mietvertrag. Das ist das einfach. Und es gibt ja neben uns auch andere Unternehmen, die das machen. Und es gibt auch genug, die es wirklich auch sehr gut machen. Also ich will jetzt hier nicht nur behaupten, dass wir die Einzigen auf der Welt sind. Ganz sicherlich nicht. Aber es gibt eben viele Franchise-Systeme, die keinen Wert darauf legen. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung.
Fahrlässig.
Und dann kommt eben diese Konsequenz. Wir hatten wirklich ein Unternehmen, ich nach den Namen jetzt nicht, aber haben 11 Standorte gemacht, waren nach anderthalb Jahren insolvent, weil einfach kein einziger funktioniert hat. Und das sind die Konsequenzen auch bei Banken, ne? Wenn die dann sehen, oh, wieder 11 Standorte in der Gastronomie, die nicht laufen, oh, Gastro ist so schlecht, wir dürfen das nicht finanzieren. Das ist totaler Schwachsinn, finde ich, das so zu pauschalisieren. Aber es ist die Konsequenz, dass irgendwelche Franchise-Systeme nicht verantwortungsvoll gehandelt haben. Punkt.
Das ist, und da gibt es viele auf dem Markt.
Das sehe ich genauso. Und es ist ja auch völlig logisch. Also die müssen ja diese Kompetenz, diese Expertise nicht haben. Wo sollen sie die auch herhaben? Ne, aber dann zu sagen, ich schaffe im Sinne meiner Franchise-Nehmer und auch im eigenen Interesse des Seelenfriedens für das Franchise-System mir eine Lösung, dass vernünftige Standorte verhandelt werden, genau wie dass vernünftige Finanzierungen begleitet werden und so weiter und so fort, gebe es einfach in externe Hände und konzentriere mich auf das, was ich als Franchise-Geber wirklich gut kann, da wo ich ja auch herkomme. Im Normalfall ist es die Konzeptweiterentwicklung, dass, wenn wir in der Gastro sind, das Gastronomische, neue Speisen, Getränke, da sind die ja immer richtig gut drin, ne? Mhm. Im Normalfall. Und diese Randthemen werden immer so stiefmütterlich. Und das ist so, ich finde das dann auch immer, wenn ich mit neuen Franchise-Systemen spreche, wenn es auch so heißt, ja, um die Finanzierung müssen sich meine Franchise-Nehmer selber kümmern. Das ist der erste große Proof, ob sie Unternehmer sind. Wo ist denn das eine unternehmerische Eigenschaft, sich um eine Finanzierung? Also das habe ich noch nie gehört. Also das ist ja, also, ne, sehe ich so nicht. Genauso wie, klar kann man sagen, die sollen sich aneignen, verhandeln zu können. Das hilft mir später irgendwann mal. Aber bringt mir ja nichts, wenn ich meinen ersten Standort scheiße verhandle und dann Schiffbruch erleide. Hat ja keiner was von gewonnen. Ne? Und das sind ja auch im Regelfall keine wiederholenden Themen, bestenfalls. Ne, bei bestenfalls natürlich schon, weil ich expandiere und so weiter. Aber es ist ja keine regelmäßige Aufgabe, Standorte zu verhandeln, wo ich sagen muss, das muss man jetzt aber dringend lernen. Klar, ich muss lernen, Entscheidungen zu treffen und konsequent Personal. Aber Standort oder Finanzierung.
Außerdem vergessen die Unternehmen auch manchmal, wie viel Zeit das kostet. Ne? Also wir haben das wirklich, ich fahre in Stuttgart los beispielsweise, bis ich dann in Hannover bin, habe ich durchgehend telefoniert. Ja, nicht nur mit einer Person, sondern mehrere. Aber das ist so. Du musst die immer wieder die Kommunikation halten, um eben auch den Partner nicht zu verlieren. Ne? So, und
das machen wir halt immer, wenn wir unterwegs sind. Deswegen meinte ich ja vorhin, wir sind da unterwegs.
Das kannst du als Franchise-System ja gar nicht leisten.
Wie willst du das machen?
Maße, das geht.
Du musst die Sachen outsourcen. Ja. Es ist wie im privaten Bereich, sage ich immer. Ich bin jetzt handwerklich nicht zwingend begabt. Ich kann ein paar Sachen machen, aber für alles andere brauche ich einen Dienstleister.
Du bist handwerklich nicht begabt. Weiß ich gar nicht, Sascha.
Für deine Sachen reicht es sogar noch. Aber dann hole ich mir halt jemanden. Und so ist es einfach beim Franchise auch. Die haben ihre Kernkompetenz.
Ja, absolut.
Und für alles andere, Finanzierung, du oder deine Kollegen, für die Expansion, die Kollegen, wir. Man muss sich dafür einfach dann jemanden holen, der sich damit auskennt. Und auch sagen, nein, da kenne ich mich nicht mit aus. Und so ehrlich müssen wir sein und so ehrlich müssen auch die Unternehmen sein. Und anders funktioniert es nicht. Und natürlich kostet es Geld, wenn man sich da jemanden holt, der sich damit auskennt.
Aber es kostet mehr Geld, Fehler zu machen,
als die Fehler zu machen. Genau das ist der Punkt einfach.
Ja, weil in dem Beispiel, was ich vorhin erzählt habe, als ich da die Vorteile dieses verhandelten Mietvertrags erklärt habe, ich habe es ja dann anhand von meinem eigenen Mietvertrag, den ich mal hatte, erklärt mit dieser Umsatzmiete. Und wollte ihm eigentlich nur erklären, wie geil diese Umsatzmiete ist, habe mich dann aber selber, ich bin ja kein Mensch, der irgendwie jetzt irgendwie bereut damals und so weiter, aber ich habe dann selber bei mir mal so im Kopf durchgerechnet, krass eigentlich, was ich gerade eben gesagt habe, weil ich hatte eine Mietfläche in den Köln-Arkaden, da haben wir, ich meine, 13% Umsatzmiete bezahlt und ich sagte, das ist ein bisschen übertrieben, geködert, jetzt nicht vom Franchise-Geber, sondern vom Vermieter, pass mal auf, ihr habt eine super Miete, die Fläche hat nämlich nur knapp unter 2 gekostet.
Ja, klar.
Da bin ich, aber ja,
wie schnell du dann in
der Umsatzmiete. Wir waren nur in der Umsatzmiete.
Je kleiner die Fläche, umso schneller.
Da kann man sich ja ausrechnen. Wir hatten dann in der Hochzeit hatten wir im Schnitt irgendwie 40.000 Euro Nettoumsatz bei 13% Umsatzmiete. Da kann man ja ausrechnen. Ich glaube, 1,9 war die Basismiete.
Ja, plus die Nebenkosten noch, ne? Die kommen ja nochmal
on top dann. Genau.
Das ist ja alles. Es geht ja von der Basismiete aus.
Da habe ich gedacht, oh fuck, Alter, hätte ich euch damals schon gehabt.
Jetzt aber wenn nur gestern spart.
Aber das dann hätte ich nicht so schön Fuck-Up-Content gehabt.
Es wird ja schon immer diskutiert, ne? Kann man diese Leistung nicht über KI machen und so weiter. Das ist ein Riesenthema gerade. Also wir selber entwickeln auch gerade ein, ich nenne das jetzt mal KI-basiertes Standortanalyse-Tool für uns, was wir für unsere Kunden nutzen. Mhm. Viel weiter will ich nicht ins Detail gehen, aber ja,
besser. Ist ja richtig tief gegangen.
Ja, also ich glaube, dass es unseren Kunden schon hilft. Ja. Also wir bewerten aus Bestandszahlen mit öffentlichen zugänglichen Zahlen und so weiter und unserem Know-how natürlich und unseren Daten und unseren Listen aus zig Jahren Expansion. Das unterstützt uns schon krass, so die richtigen Entscheidungen für Standorte zu machen. Also ich glaube, dass das Thema KI schon echt wichtig wird, auch in unserem Bereich. Aber du kannst eben nicht alles da abnehmen. Und das Menschliche, gerade bei Verhandlungen, zählt halt trotzdem.
Das geht dabei. Wir haben uns halt auch gesagt, okay, wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Und
nee, nein, sieht man gar nicht.
Ja, danke. Wir sind übrigens gleich alt.
Beide 51.
Und haben gesagt, Thema KI ist schon wichtig für uns, dass wir bestimmte Themen nutzen für uns, um einfach eine Zeitersparnis auch zu haben dadurch, was man nutzen kann. Und haben uns gehört, was kann die KI denn definitiv nicht? Und das sind diese persönlichen Termine, Gespräche, Besichtigungen etc. Und um dafür noch mehr Zeit zu generieren, haben wir gesagt, nutzen wir KI dann eben, um die anderen Sachen zu optimieren und haben uns lange damit beschäftigt und sind da jetzt auf einem guten Wege, wo wir gesagt haben, wie wir die positiven
Aspekte also einfach mit rauf viel automatisieren, auch in unseren Abläufen her, da sind wir jetzt auch im Moment ein bisschen dran, gerade was das Thema Immobilienangebote ablegen, E-Mails und so weiter. Diese Themen werden wir alle automatisieren, um einfach mehr Zeit für unser Business zu haben. Aber am Ende des Tages, die Flächenbesichtigung musst du trotzdem machen. Und manchmal kannst du einem gar nicht erklären, dass es halt nicht nur reine Zahlen sind, Bestandsumsatzzahlen, Nachbarn, Mieten hier und da, sondern eben auch das Thema Bauchgefühl.
Du stehst manchmal in einem Laden drin.
Das ist so.
Und sagst, es passt eigentlich alles. Aber irgendwie hast du das Gefühl, nein. Und das kannst du manchmal nicht erklären. Und dann, das sagen wir dann auch ganz offen und ehrlich und diskutieren das dann auch mit den Leuten. Das ist wichtig.
Ich habe neulich im Podcast gehört, Gerald Hüther, glaube ich, ging es auch um Frage KI und Schule. Was man heutzutage optimalerweise Schülern eher beibringt. Ne, man sagt ja auch, ne, lebenslanges Lernen und so weiter und so fort. Bringt man Schülern eher bei, dass sie gut lernen können oder dass sie denken können? Fand ich eine interessante Frage. So habe ich auch reagiert.
Also, das ist eine ehrliche Reaktion drauf.
Was würdet ihr sagen? Eher, dass sie lernen können oder
denken? Ich glaube, einen guten Mix aus allem, dass sie denken, wie sie lernen. Das ist eher die Geschichte, sag ich mal. Gerade ich hab eher im Moment so mit der Gesellschaft und Social Media etc., dass sich viele damit beschäftigen und das eigenständige Denken verlernen und gar nicht mehr sich mal 10 Minuten hinsetzen können, nichts anhaben oder sonstiges und sich dann mal mit den eigenen Gedanken zu beschäftigen, haben ja Leute Angst vor. Das ist manchmal so. Und gerade bei Schülern, du merkst schon, wenn du dich mit denen unterhältst, wir haben ja auch im Umfeld Kinder, ich habe überall im Umfeld die Kinder, wenn du dich manchmal mit denen unterhältst, denkst du, oh, da ist aber irgendwo sind da manche ein bisschen nicht auf der richtigen Spur, falsch abgewogen oder irgendwas. Und ich finde, dass der gesunde Menschenverstand, so will ich das mal, wenn man den schult und dadurch die KI sinnvoll einsetzt, ich glaube, das wäre der richtige Weg.
Also wolltest du auch was zu sagen zu der Frage, eher den Schülern das Lernen beibringen, dass sie lebenslang lernen können und gut lernen können oder eher das Denken beibringen? Also war die Frage in diesem Podcast, war jetzt nicht speziell meine Frage.
Ja, also allgemein ist das schon ein Riesenthema, über das ich mir auch Gedanken mache, weil ich ja nun mal selber Kinder habe, die auch noch in der Schule sind. Ich glaube, dass in Zukunft sehr, sehr viel darum gehen kann, dass du halt die KI fütterst. Das heißt, dein Denken und dein strategisches Denken, das ist extrem wichtig in der Zukunft. Ich bin schon der Meinung, dass die Kinder selber selbstständig viele Dinge erstmal erlernen sollten. Aber dann sollen sie mit dem Erlernten selber lernen, wie sie quasi dadurch, mit Unterstützung der KI, ihre Ergebnisse verbessern. So. Also ich mache das selber mit meinem Sohn. Der ist erst in der 5. Klasse. Er lernt seine ganzen Themen. Ich habe ihm ein paar Tipps gegeben, wie ich es früher gemacht habe, weil ich immer faul war früher. Ich habe gesagt, pass einfach in der Schule auf, brauchst du damit das weniger tun. War schon immer so. Wirklich, das funktioniert. Das funktioniert. Nur, aber er muss eben seine Themen erstmal für sich lernen. Und dann nehme ich seine ganzen Aufschriften und seine Themen und fasse diese mithilfe KI zusammen, mache Probearbeiten mithilfe von KI auch mal und so weiter, die er dann wieder beantwortet und so. Das heißt, wir versuchen es schon zu kombinieren und das ist ganz gut. Also die Ergebnisse sind zumindest gut.
Aber ich sag mal, gerade in dem Alter müssen sie vielleicht noch nicht ganz so schwer mit Entscheidungen umgehen, aber irgendwann später müssen sie Entscheidungen treffen. Und da sind wir bei dem Punkt, wenn du selber nicht denken kannst, kannst du keine Entscheidung treffen.
Ja.
Und du solltest die KI nutzen, um eine Entscheidungsgrundlage vielleicht mit zu haben oder zusätzlich dabei zu haben, um dann einfach die Entscheidung treffen zu können. Und das ist der große Punkt und das ist auch der Knackpunkt, wo ich möchte kein Lehrer sein, wo Lehrer, Eltern oder Sonstiges in der Zukunft das Problem haben werden, wie kriegen sie das an die Kinder ran? Das ist meine persönliche Meinung dazu.
Also Tenum da in diesem Podcast war dann, dass das ganze Schulsystem eher so ausgelegt ist, dass diejenigen belohnt werden, die halt gut auswendig lernen können. Davon habe ich selber sehr profitiert. Ja. Kurzzeitgedächtnis war bei mir immer super, alles reinballern, habe ich super gute Noten geschrieben.
Für die Schule super.
Mündlich immer Katastrophe gewesen, aber schriftlich immer super, weil halt ne dieses Auswendiglernen und so weiter, da war ich extrem gut drin. Und an sich ist aber eher das Thema, dass man die Kinder doch dazu befähigen, wie du auch gesagt hast oder ihr gesagt habt, eher sie ins Denken zu bringen. Ja. Weil eins, also es war dann auch so, ne, wurde da so gesagt, wir verlieren gegen die KI immer, wenn es ums Lernen geht. Die KI wird immer schneller lernen als wir. Also macht es gar keinen Sinn, weil man, ne, es ist ja klar, KI ist da, wird weiter und dann wird ja nicht weg sein. Also und sie dann auch zu nutzen, ist ja total schlau. Aber zu denken, wir lernen besser als eine KI, macht gar keinen Sinn. Aber was können wir, was kann der Mensch, was eine KI nicht kann, das ist eben Denken.
Genau.
Ja. Und das basiert halt leider überhaupt nicht in der Schule oder wenig, dass Kinder aufs Denken vorbereitet werden.
Aber auch aufs Leben nicht. Da kannst du nur über uns drüber nachdenken, wie wir in der Schule waren. Was haben wir alles gelernt, was wir im Leben nie wieder gebraucht haben? Es waren ein paar Sachen dabei, cool. Und ich finde, gerade die Entwicklung auch von der Gesellschaft und auch der Schule hin mit Rückschlägen umzugehen, ist ja nicht gerade positiv, was da gerade passiert. Ist zwar alles so eine Umkehrung davon.
Ja, in der Schule lernst du ja Fehler, schlechte Note.
Ja.
Nicht
nur das, auch die Themen jetzt beim Sport. Es gibt keine Sieger oder da nicht oder Fußball bis zum gewissen Alter. Wir spielen
für keine nichts, Liga mehr.
Keine Liga mehr oder irgendwas. Und da muss ich sagen, ich war früher sportlich sehr viel unterwegs und das hat mir früher. Ich habe Tennis gespielt, ich habe Eishockey gespielt, ich habe Fußball gespielt, alles auch wirklich leistungsbezogen und das hat mich geprägt, sage ich mal, mit Rückschlägen, weil ich finde nicht, dass das immer schlimm war, sondern ein Rückschlag war immer was, da hast du immer was rausgezogen.
Das wird aufstehen.
Du hast gesagt, okay, warum habe ich da verloren? Gerade beim Tennis, weil da stehst du allein auf dem Platz. Woran muss ich noch arbeiten? Woran verbessere ich mich? Und das hat mir später, sage ich mal, für das berufliche Leben auch viel gebracht, wo du dann sagst, ja, okay, ich kann nicht alles wissen. Ich kann auch Fehler machen. Okay, ich kann Fehler vielleicht noch ein zweites Mal machen. Wenn ich ein drittes Mal mache, bin ich dumm. Und ich, alles, was ich nie sein wollte, war dumm. Das heißt, grundsätzlich dann damit umzugehen, wie kann ich das ausmerzen? Das ist einfach der Punkt. Und das kommt jetzt bei solchen Sachen in der Schule, wo manche Sachen eben nicht mehr so hingenommen werden, wie das bei uns noch war, dass du dann wirklich mal verloren hast und damit umgehen musstest, sondern es wird, die Kinder werden manchmal ein bisschen zu viel in Watte gepackt, ja, finde ich, und können dann, wenn sie aus dieser Bubble dann irgendwann rauskommen, passieren zwei Sachen. Entweder sie fallen links runter und dann haben wir wieder den nächsten Drogen oder sonstiges, oder sie kriegen die Kurve. Und da ist meiner Meinung nach die Verantwortung von Eltern, Lehrern, Politik oder sonstiges schon hin, dass man sie vernünftiger aufs Leben vorbereitet.
Schade, dass er keine Kinder hat, oder?
Ja.
Aber ich befasse mich halt auch viel, sage ich mal, mit den ganzen Themen, auch wenn ich keine Kinder habe, was schade ist. Aber ich habe ja auch im Umfeld, sage ich mal, mit Neffe, Nichte etc. auch
ich viel.
Und mit seinen Kindern.
Ich hatte ein lustiges Treffen, und zwar, wir hatten jetzt, muss ich gerade überlegen, war das 30-jähriges Abi-Treffen. Und da habe ich meinen alten Englisch-Leistungskurslehrer Max Barr wieder getroffen. Und haben es sofort gut verstanden, und er sagte, hey, wir haben hier so eine Alt-Herrentruppe, wir spielen da Basketball jeden Mittwoch, hast du nicht mal wieder Bock? Ich so, ah, geil, ich schon mal wieder Bock. Habe sie wieder angefangen, da regelmäßig so Alt-Herrentruppe, ja, cool, zu cool. Basketball, ja. Total cool. Sind von, weiß ich nicht, ich bin wahrscheinlich mit der Jüngste mit 50 bis 70 oder so, alles da, macht total Bock. Und beim letzten Mal war ich hinterher mit meinem ehemaligen Lehrer und seinen zwei Söhnen noch irgendwo, also die Bierchen trinken, ich alkoholfreies Bier getrunken. Und der eine Sohn hatte mir so eine Story erzählt und hatte mich auch so nach einer Meinung gefragt, weil wegen Podcast und Beratung, Coach und so weiter, habe ich ihm das gesagt. Und Max saß, also der Lehrer saß immer so neben mir und meinte dahinter mir so, krass, Thorsten, das ist so, wie du hier so auf meinen Sohn eingegangen bist und so. Und in der Schule, da warst du doch immer, kein Wort gesagt, dich nie in die Klasse eingebracht. Und es stimmt, krass. Das habe ich ja gerade selber gesagt. Ich habe mir gute Noten geschrieben, weil das konnte ich. Aber da habe ich halt so drüber nachgedacht. Jetzt nicht so, oh krass, war das so? Ich wusste ja, dass es so ist. Aber das ist einfach, dieses Umfeld Schule hat mich dann überhaupt nicht gekickt. Hat mich überhaupt nicht interessiert. Also ich habe überhaupt keinen Grund gesehen, mich da irgendwie einzubringen. Weil das für mich, glaube ich jetzt in der Retrospektive, so Nonsens irgendwie auch war da irgendwie. Aber das war krass, diese Beobachtung so gespiegelt zu bekommen. Dann, ne?
Ja, genau.
Und der hatte eben was vorher schon total Cooles zu mir gesagt, ein Wording, was ich für mich so übernommen habe, weil er hatte dann gefragt, hey, als wir uns da getroffen hatten, was machst du alles so? Und habe ich ihm das so geschrieben und gesagt und erklärt, bla bla bla. Und da meinte er, krass, Thorsten, du bist ja voll der Ermutiger. Ich fand das voll das schöne Wording für mich.
Ermutiger.
Hallo. Voll das schöne Wording. So, zurück zum Thema Standorten. Da kann man sich, oder sollte man sich vielleicht Fehler nicht so erlauben, weil das kann sehr, sehr kostspielig sein. Da ist dieses Lernen aus Fehlern bei Standorten. Deswegen halte ich es ja für sinnvoll, auch da wirklich immer Experten mit an Bord zu holen. Jetzt ist es natürlich schade für viele Franchise-Geber oder auch vielleicht auch Franchise-Nehmer oder Individualgründer, die jetzt hier den Podcast hören und denken, was Sascha und Sascha mir da erzählen, finde ich richtig geil. Die Dienstleistung würde ich gerne in Anspruch nehmen. Euer Geschäftskonzept ist ja begrenzt. Ihr könnt jetzt nicht mit 1000 Franchise-Systemen zusammenarbeiten, die es da leider gibt. Deswegen ist es ja schon mal schön, dass ihr trotzdem euer Wissen weitergebt über solche Medien und sagt, hey, das ist nicht unser Geheimnis, kann jeder für sich so anwenden. Ihr beratet ja, ich versuche es immer mal wieder, wenn ich dann individuellen Kunden habe, könnt ihr denen nicht helfen, aber ja eigentlich nicht jetzt für so einzelne Fälle.
Genau, ne, wir haben immer unsere festen Partner, also meistens Franchise-Systeme. Das ändert sich natürlich auch immer mal wieder, ne? Also es gibt verschiedene Vertragslaufzeiten, sag ich mal, die manchmal fortgeführt werden, manchmal werden die auch pausiert mal für einen Zeitraum. Also wir haben auch schon Systeme mal ein Jahr, anderthalb Jahre nicht gemacht, weil sie sich ein bisschen intern umstrukturieren müssen, fangen dann auch wieder dann mal an nach einer gewissen Weile. Das heißt, wenn jemand Interesse hat, immer super, super gerne Kontakt aufnehmen, selbst wenn es an dem Tag jetzt nicht klappt, dann vielleicht halt zu einem anderen Zeitpunkt dann einfach, ne?
Also für ein einfaches Gespräch
immer.
Haben wir immer Zeit.
Genau.
Ob dann, was dann weiter daraus resultiert oder sonstiges. Und selbst bei diesem Gespräch wird derjenige schon das eine oder andere.
Ich habe das auch schon gehabt, dass er sagt er, nee, gerade eben kein Potenzial, ja, oder sorry, ich habe halt einen Mitbewerber, der sehr, sehr ähnlich ist. Also ich habe jetzt in meinen Verträgen keinen Konkurrenzschutz drin, mhm, oder so, aber es ist ja logisch, wenn ich jetzt ein Konzept mache, was Burger und Pommes verkauft, dass ich nicht ein identisches Konzept in gleicher Flächengröße auch noch betreue. Also das mache ich üblicherweise nicht. Aber trotzdem, wenn dann derjenige mich danach mal angerufen hat und gesagt, hier, kannst du mir mal helfen bei dem Standort XY, wie siehst denn du das und so, habe ich überhaupt kein Problem mit dem mal kurz am Telefon ein paar Infos zu geben oder so. Da bin ich völlig schmerzbefreit, sag ich mal. Es kommt alles zurück im Leben. Also wirklich, es ist so. Und jeder Kontakt hilft, ja. Und man weiß nie, was sich daraus ergibt. Wirklich nie.
Also deswegen macht es doch Sinn, die Show, eure Kontaktdaten, die Shownotes zu packen.
Immer gerne, ja.
Sehr damit
gerne.
Damit euch kontaktieren kann. Mhm. Brennt euch noch irgendeine Anekdote auf der Seele, die ihr unbedingt teilen wollt?
Ach, wir haben ja schon so einige Storys erzählt, ne? Gerade.
Die heben wir uns mal für eine ganz lustige Episode auf. Also ist jetzt nichts.
Also ich habe schon wirklich krasse Storys gehabt. Ich habe schon einen Makler so begeistert von einem Konzept, dass der selber Franchise-Nehmer geworden ist. Und mittlerweile hat er, glaube ich, 14 Standorte. Ja, also ich habe auch schon Vermieter gehabt, der Franchise-Nehmer wurde.
Ja, gut.
Also da gibt schon so viele Storys. Also, aber gibt schon tolle Erlebnisse oder auch welche, über die man schmunzeln kann. Ich finde die Geschichte von Katzentempel in Dresden, kann man ja sagen, dass wir aufgrund des Namens, weil es keine weitere Kirche neben uns geben soll, fand ich schon eine
krasse Argumentation. Ja, genau, was ich vorhin noch vergessen hatte, wir sollten doch über eine Namensänderung nachdenken.
Das war der Vorschlag.
Das war der Vorschlag dann noch. Das hatte ich vorhin vergessen. Das war dann so das i-Tüpfelchen noch. Ja,
für euren Standort ändern wir doch gerne den Namen.
Also die Anekdoten, die kommen dann meistens abends irgendwie beim Bierchen mal oder so. Da gibt es schon tolle Storys.
Wirklich viele Geschichten, wo du einfach abends und denkst so, lustiger Tag heute.
Yes. Vielen, vielen Dank. Ich fand es wieder extrem bereichernd.
Ja, hat Spaß gemacht.
Wieder was gelernt. Schön, auch dich nochmal kennenzulernen, hier in diesem Podcast. Ihr kennt uns ja schon länger. Mhm. Und ja, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein.
Ja, würde mich freuen. Immer gerne.
Den Rhythmus alle immer zwei Jahre nehmen wir eine Podcast-Folge auf. Ja. Super. Und den Competition-Gedanken, die erste muss ja getoppt werden jetzt.
Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Ne?
Vielen, vielen Dank.
Danke auch.
Ciao, ciao.
Ciao.
Unternehmer Jam Session.